für mich geht es ja bei Sneakern und Schuhen und Klamotten nicht darum, was der Wert dessen ist, sondern ob es mir gefällt oder nicht. Leute, die ich sehe, die ALD tragen, die tragen nicht den ALD-Style. Aktuell haben wir sowieso eine sehr, sehr starke, also gerade in Gen-Z-Bereichen, eine sehr starke Sample- und Remix-Culture, was Styles und Klamotten angeht. Du musst nicht versuchen, immer die Nummer 1 zu sein. Du kannst ja auch versuchen, einfach die beste Nummer 3 zu sein.
Episode von Oshun gehen, haben wir natürlich auch in diesem Jahr, im neuen Jahr, im Jahr 2025 für euch ein obligatorisches Giveaway, denn wir wollen euch ein bisschen was zurückgeben und freuen uns natürlich darüber, wenn ihr euch freut am Ende des Tages. Was wir haben, ist in diesem Falle ein wunderbares Giveaway zusammen mit 43,5 und es gibt von 43,5 und von uns zusammen für euch den Nike Air Zoom Spiridon OG. Wer den Vlog aus Amsterdam zuletzt geschaut hat, ja, der weiß, ich freue mich sehr, dass dieser Schuh endlich wieder zurück ist und dementsprechend freue ich mich auch sehr, euch diesen Schuh offerieren zu können. Alles, was ihr tun müsst, ist wie gehabt den YouTube-Account abonnieren, das Video liken und einen Kommentar hinterlassen, im besten Falle auch mit eurer Schuhgröße. Und dann dauert es bis zu 2 Wochen und zwar bis zur nächsten Episode, bis wir bzw. der Zufallsgenerator dann den Gewinner oder die Gewinnerin gepickt hat. Und die Person bekommt dann über YouTube in den Notifications eine Information, also dementsprechend habt ein Auge drauf. Das dazu, Shoutout an 43,5 für den Support. Viel Spaß bei diesem Giveaway, respektive viel Glück. Und dann gehen wir jetzt in die neue Episode von Oshun. Und damit, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oshun, dem Sneaker- und Streetwear-Podcast, born in der Sneaker- und Streetwear-Culture. Mit einem wunderbaren Gast, der auf den Namen Jens hört. DJ JNS, seines Zeichens, nämlich DJ, wie der Name schon sagt. Dann ein Teil vom Fashion-Podcast World of Wardrobe. Außerdem ein gut angezogener junger Mann, der aktuell auf jeden Fall mit seinen sehr kreativen Instagram-Reels die Social-Media-Plattform aufräumt. Und er ist Head of Marketing bei Overkill und dementsprechend freue ich mich sehr, ihn heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Jens, welcome to the show.
Ja, hallo, grüßt euch und grüß dich. Und vielen Dank für das umfangreiche, sehr schöne Intro.
Ich fand das gar nicht so umfangreich. Ja, naja, das war sehr schnell, ehrlicherweise, für all die Dinge, die du
so tust. Ja, aber mir wird dann, glaube ich, immer selber nochmal bewusst, dass ich ja so 2, 3 Sachen parallel so mache.
Ja, durchaus. Ich glaube, es dürfte dir nicht unbedingt langweilig werden in der Freizeit, in
Anführungsstrichen. Nee, das wohl nicht, das stimmt, ja.
Ja, guck mal an. Wir wollen ja heute vor allen Dingen über 2025 sprechen, denn in diesem Jahr befinden wir uns ja mittlerweile, ist ja sogar auch schon ein paar Wochen alt. Wir wollen uns mal anschauen, was auf uns zukommen wird, was wir beiden glauben, was 2025 bestimmt. Vor allen Dingen du natürlich auch aus der Brille als jemand, der auch in diesem Unternehmen namens Sneaker Culture, wollte ich schon sagen, in diesem Business auch arbeitet, eben bei Overkill als Head of Marketing. Aber dem Ganzen vorangestellt erstmal, was ist eigentlich dein Sneaker of the Year 2024 gewesen?
Ja, ich habe ja schon befürchtet, dass diese Frage kommt. Weil ich tue mich mit sowas immer ein bisschen schwer.
Ist das so? Listings immer so ein
Ja, Listings so ein immer schwierig. Und vor allem 2024 ist mir besonders schwer gefallen, weil es da für mich persönlich gar nicht so Sneaker-heavy war, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin einer von diesen Leuten, die so ein bisschen mehr in andere Richtungen geschielt hat. Bei mir waren es halt dann tatsächlich eher Loafer und sowas halt, die ich viel getragen habe. Aber ein Schuh, den ich auch fast heute angezogen hätte, also die Schuhe, die ich heute trage, sind keine klassischen Sneaker, meiner Meinung nach, aber kommen wir vielleicht auch gleich drauf zu.
Dann sag kurz erst, was hast du denn am Fuß heute?
Ich habe heute ein paar Keen Jasper Zionic an. Und ja, ich würde die nicht als klassischen Sneaker bezeichnen.
So ein bisschen hybridmäßig.
Genau, so ein bisschen Trail, bisschen ja, Wandern, ja, Hiking, ein bisschen schon, genau. Hat aber schon auch noch so ein bisschen Sneaker-DNA drin. So.
Ja, würde ich schon sagen.
Peripher vielleicht. So.
Doch, durchaus, ja.
Aber um vielleicht auf einen wirklich klassischen Sneaker zu sprechen zu kommen, eine Wahl, die ich fast angezogen hätte und vorhin auch kurz an hatte, was mir aber zu kalt war draußen, das ist halt echt kalt draußen heute, ist ein Nike LD 1000.
Ja, schön.
Ganz normales Inline-Produkt, kein Hype, keine Kollabo, nicht limitiert, gar nichts, keine Ahnung, Preispoint über 99 oder 110 Euro, also super affordable auch. Aber den fand ich richtig gut. Und den habe ich in Schwarz-Weiß und den finde ich super. Ansonsten, Thema Hybrid, die ganzen New Balance 1906 Loafer finde ich ganz stark. Habe ich keinen von, deswegen fällt es mir schwer, das so als mein Sneaker des Jahres zu bezeichnen, aber finde ich richtig gut. Da muss auf jeden Fall noch was ran in die Richtung.
Du machst das Ganze ja natürlich jetzt auch schon so ein paar Jahre, ne?
Ja.
Ist es dann für dich so gewesen, dass du 2024 einfach keine Releases gesehen hast, die dich interessieren? Oder war es einfach so, dass du von der Stilistik her aktuell gar nicht so großartig Interesse am Thema Turnschuh hattest?
Sicherlich eine Mischung aus beidem so ein bisschen, aber eher Letzteres. Ich habe so, keine Ahnung, über die Jahre hat man es ja mal, das kennst du sicherlich auch, dass man sich immer mal wieder so ein bisschen neu aufstellt, was so der eigene Style betrifft. Also vielleicht nicht grundlegend, aber immer mal hier ein bisschen, da ein bisschen, so hier mal einen Twist rein und dort. Und aktuell laufen mir da Sneaker tatsächlich, oder so klassische Sneaker tatsächlich nicht so sehr in meine Fits rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt schon so ein paar und die trage ich auch gerne und auch immer mal wieder. Aber dass jetzt 2024 so gar nichts dabei war, wo ich jetzt ganz objektiv sagen würde, das ist ein guter Sneaker, das ist jetzt auch nicht der Fall. Also es gab schon gute Releases, definitiv. Klar, der Hype hat natürlich, wie wir alle wissen, schon so ein bisschen nachgelassen. Aber trotzdem gibt's von jeder Brand immer wieder Sachen, die halt gut sind und interessant auch. Und auch, sei es jetzt ein gut gemachtes Retro-Modell, aber auch was Innovatives, ne? Das gibt's halt auch.
Wo würdest du ansetzen, was so die Brand des Jahres für dich war?
Da würde ich wahrscheinlich Essex nennen. Weil ich finde, die es als eine von wenigen Brands schafft, sich ständig immer wieder weiterzuentwickeln innerhalb der Produktlinie. Natürlich gibt es immer die ganzen Carryovers und die Kayano 14 wird es immer geben, so ungefähr. Ne? Aber die schaffen es halt immer wieder, sich da so ein bisschen weiterzuentwickeln, neue Modelle an den Start zu bringen, sei es jetzt vielleicht auch irgendwelche Archive-Pieces da wieder rauszuholen oder was ganz Neues, ohne ihre DNA zu verlieren. Es ist immer noch der Essex Running Shoe, das wirst du immer erkennen, auch wenn es da hier mal was anderes gibt und hier mal eine neue Sohleneinheit oder ein neues Cushioning-System oder was auch immer so. Aber du siehst immer, dass es ein Essex ist und deswegen... Und das schaffen sie vor allem in einer großen Bandbreite, was auch Preise betrifft. Von Einsteigerpreise von 100, 120 Euro, keine Ahnung, für ein F30, bis hin zu 250 für so ein Gel Kinetic Quantum oder sowas. Und da ist halt für jeden was dabei. Und das finde ich halt sehr spannend und sehr gut. Da machen die einen sehr, sehr guten Job, meiner Meinung nach.
Du hast es gerade so ein bisschen, ich würde fast sagen, lapidar, humoristisch angesprochen, du bist auch einer von denen oder ja. Du bist so einer von denen.
Ja.
Es gab durchaus ja Leute, die 2024 als Sneakerjahr abgestempelt haben und es gab Leute, die gesagt haben, 2024 war überhaupt nichts im Themenbereich Turnschuh zu holen.
Ja.
Jetzt weiß ich von dir natürlich, dass du dich schon eigentlich eher in einem Zwischending befindest.
Natürlich, also es ist bei mir... Ich sehe das auch immer differenzierter. Und dieses einer von denen, das war natürlich auch so, ich verfolge eure Podcasts und ich weiß ja, dass du da auch immer ganz gerne dich, ich will nicht sagen aufregst, aber zu Recht auch über Leute ein bisschen echauffierst.
Sag ruhig aufregen.
Die jetzt sagen, Sneaker sind tot und ich verkaufe meine Sammlung, was du halt immer ganz gerne anbringst. Und das verstehe ich schon, diesen Punkt. Und so einer bin ich natürlich nicht. Aber ich bin einer von denen, die jetzt auch nicht mehr so viel Sneaker tragen.
Also, aber genau,
wie du schon sagst, das ist so dazwischen.
Genau, aber genau darauf wollte ich nämlich hinaus, weil es ist ja ein Unterschied zwischen, ich kaufe alle möglichen Modelle, die in dem Jahr erscheinen, oder natürlich brauche ich den 95. Retro von einem Schuh, den ich halt eben auch bei Retro Part Nummer 2 schon gekauft habe, weil der mir jetzt auseinandergefallen ist, oder ja. Ich denke, ich müsste ihn kaufen oder ähnliches. Und Leute, die halt sagen, ich fand heute Sneaker cool und morgen weiß ich gar nicht mehr, was es überhaupt war. Na, also ich glaube, da ist die Bandbreite der Aussagen natürlich auch recht breit. Trotzdem absolut. Haben wir sicherlich 2024 als Jahr gehabt, wo viele Leute gesagt haben, voll geil, guck mal, was für tolle Releases wir gesehen haben. Zum einen halt retrospektiv, als eben auch an neuen Styles oder meinetwegen auch neuen Colorways, weil so ganz futuristisch sind die meisten Sachen dann ja häufig trotzdem nicht. Wir sind ja halt viel in diesem Retro-Game unterwegs, aber dann sprechen wir halt nun mal eben von neuen Colorways. Aber eben auch einige Leute, die gesagt haben, so, ey, ich habe mit dem Thema halt nicht mehr viel zu tun. Würdest du sagen, dass Sneaker berechtigt von vielen tot geredet werden?
Also von Tod reden würde ich nicht sprechen. Es ist halt einfach, ich meine, letztendlich geht alles immer in Wellen. Es gibt einen Peak und dann gibt es wieder die Talsohle, dann geht es wieder hoch. Und aktuell ist es halt eher weiter unten angesiedelt, das Thema, was auch Vorteile hat natürlich. Ich meine, klar ist es businesstechnisch für einen Retailer ist es natürlich nicht die beste Zeit, muss man auch ganz klar sagen. Wenn man vergleicht, dass es halt auch Zeiten gab, wo ein Air Jordan 1 reinkam und der war sofort raus. Der ist rausgeflattert, weil den jeder haben wollte. Sowas, solche Produkte gibt es aktuell einfach nicht mehr. So, kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen. Klar gibt es da mal einen Travis Scott, der dann wieder funktioniert, so, aber das ist halt sehr selten geworden. Aber der Vorteil bei dem Ganzen ist, finde ich auch, dass es halt einfach wieder dadurch viel demokratischer geworden ist. Du hast einfach viel besseren Zugang wieder. Man muss nicht mehr irgendwie an 20.000 Raffeln teilnehmen und Bots schalten und absurde Resale-Preise zahlen. Du kannst auch inzwischen auch tatsächlich bei vielen Sachen einfach mal in den Laden gehen und dir das kaufen, was dir gefällt, ohne dass du da so einen Hustle hast. Was ja auch für Leute, die einfach Liebe zum Produkt haben und sich ein schönes Produkt kaufen wollen, natürlich einfach viel besser ist.
Was ich immer schade finde, ist, dass Leute diesen Punkt mit es steht noch in den Läden gleichsetzen mit dann hat das keine Wertigkeit.
Ja,
das ist doch absurd. Ich meine, wenn ich überlege, und ich glaube, da spreche ich für uns beide, wir haben doch damals eher überlegt, was tragen wir jetzt gerade, was nicht jeder am Fuß hat, beziehungsweise guck mal, wie geil es ist, wie günstig ich den Schuh bekommen habe.
Absolut.
Und dann hat sich das irgendwann geswitcht in, nee, ich habe da aber jetzt 1.000 Euro für ausgegeben. Das macht das Tolle dahinter.
Ja, das habe ich komplett raus.
Nicht verstanden.
Nee, ich auch nicht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich stolz war, dass ich einen Urawa für 50 Euro aus einer Grabbelkiste bekommen habe. So.
Voll geil auch übrigens.
Ja.
By the way, so einen Urawa da rausziehen muss man auch.
Ja, aber so rausziehen lassen. Ich habe gehört, irgendwo im Ruhrpott in irgendeinem Footlocker oder keine Ahnung was für ein Laden, da gibt es ihm Sale. Ich so, ja, bring mal bitte einen mit. So, ja, ja, easy, klar, kein Problem. Oder auch noch so Zeiten bei eBay, wo du halt auch noch so günstig Schuhe schießen konntest. Ich weiß nur, so ein OG Air Max Light habe ich damals gekauft. Also wirklich Deadstock, nein, Deadstock war nicht, aber war OG halt, für 20 Euro. Weil der halt auch blöd gelistet war. Da stand halt Nike-Schuh oder sowas. Und man hat ja manchmal diese ewig langweiligen, langen Nächte gehabt, wo man wirklich nur
ja, Mann, auf jeden Fall
Nike eingegeben hat und dann einfach die 20.000 Seiten durchgeforscht hat, bis man mal Glück hatte und was gefunden hat, was scheiße gelistet war und dann ein Schnapper war.
Das war das geile Doom-Scrolling damals. Ja, nicht auf eine Stunde bei TikTok rumhängen, nee, so, sondern eine Stunde irgendwie auf eBay, damals ja eBay noch, eBay Kleinanzeigen halt, ja, rumzuhängen und zu gucken, was da passiert. Das hatte ich zu Corona-Zeiten 2020, 2021 sehr stark mit NBA-Jerseys aus den 90ern.
Ja, ja.
Da habe ich richtig Doomscrolling betrieben, auch so in den den absurdesten Kombinationen. Irgendwie.
Sporttrikot.
Ja, genau. Und dann halt auch mit dem Namen des Spielers, aber auch in falsch geschrieben, mit Vorname, mit Nachname, mit Nickname, mit Trikotnummer, ohne Trikotnummer.
Ja, sehr gut.
Und dann geguckt, was dabei rumkommt. Und manchmal kriegst du ja dann die europäischen Größen, wenn es dann halt die Trikots vom europäischen Markt waren, manchmal aber auch nur die Zahlengrößen, ne? 46 bis 52 zum Beispiel, solche Geschichten. Muss man dann auch nochmal gucken und umrechnen und messen und
also. Ja, ja, ja.
Aber das habe ich, wie gesagt, nicht verstanden, dass Leute 2024 gesagt haben, ja gut, aber der Schuh steht ja jetzt noch irgendwie im Regal, das heißt,
ist ein Brick.
Genau, bringt mir nichts. Es geht aber doch ursprünglich das, ja, gut, eigentlich halt darum, was dir gefällt.
Ja, aber es ist, glaube ich, einfach die Perspektive des Resellers wahrscheinlich, der jetzt Schuhe einfach nach einem Wert bemisst, nach einem Resellwert oder Leute, die halt Schuhe aus den Gründen kaufen. Für die ist es dann natürlich kein wertvoller Schuh mehr, weil den keiner haben möchte. Okay, kann ich irgendwie dann auch verstehen, so aus der Perspektive. Aber für mich geht's da bei Sneakern und Schuhen und Klamotten nicht darum, was der Wert dessen ist, sondern ob es mir gefällt oder nicht.
Gleichzeitig finde ich schon, dass man in den letzten Jahren gesehen hat, dass die Leute aber auch Blicke auf andere Marken geworfen haben.
Ja,
damit möchte ich gar nicht jetzt New Balance ansprechen, die auch vor ihrem, ich sage jetzt mal, vermeintlichen Hype rund um ALD, Teddy Sanders und Action Bronson ja auch schon einen riesigen Stellenwert hatten.
Absolut.
Ja. Aber vielleicht eher nochmal so ein Blick auf Mizuno zum Beispiel, vielleicht auch mal wieder ein Blick auf Saucony. Also auch Brands, die auch eine Größe haben, ne? Also ich glaube, das darf man auch nicht verwechseln. Wir sprechen ja jetzt nicht von Unternehmen, die halt irgendwie 1.000 Euro im Monat Umsatz machen, so,
nee,
sondern
eben,
das
genau,
schon ein bisschen mehr. Aber halt eben nicht so den Blick haben wie beispielsweise Nike, Adidas, meinetwegen noch Puma und so weiter. Das zeigt doch eigentlich eher, dass die Leute aber auch Interesse daran hatten, mal abseits der Trends und der Hypes zu schauen, was so passiert.
Absolut.
Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, durchaus. Also klar, so gerade Saucony hast du ja erwähnt und hattest ja auch so als, glaube ich, deine Brand des Jahres benannt.
Ja, irgendwie mindestens die sympathischste Brand ja, genau. des Jahres auf
jeden und, Fall. Und ja. Ich kann das auch gut nachvollziehen. Also da sieht man schon so ein bisschen Parallelen zu New Balance, zu der Entwicklung. Interessante Kollabos oder Kollabopartner, keine Ahnung, gute Modelle auch gute Retro-Modelle, aber auch teilweise innovatives Zeug, was jetzt so wirklich sehr unterm Radar, ich weiß auch das, den Namen von Modellen nicht, aber das lief schon ziemlich unterm Radar, aber die haben auch da in Richtung Running halt auch Performance Running, was ja auch ein wichtiger Punkt für 25 sein wird, da können wir vielleicht auch noch drauf, in der Richtung spielen die ja auch mit und die machen schon da einen guten Job und ich finde, grundsätzlich habe ich immer eine Sympathie für Underdogs, ne, ist klar, ohne dass ich jetzt sagen will, dass das ein richtiger Underdog ist, in dem Sinne, dass die Brand keiner kennt, das nicht, aber klar, im Vergleich zu Nike und sowas gibt es da natürlich dann schon Unterschiede. Aber für sowas habe ich schon immer Sympathie gehabt und ich glaube auch, dass solche Brands, und das macht ein Saucony zum Beispiel gerade richtig, dass sowas halt so einen Status als Stärke nutzen können und sollten, weil du hast dann einfach mehr Freiheit auch. Du musst nicht versuchen, immer die Nummer 1 zu sein. Du kannst ja auch versuchen, einfach die beste Nummer 3 zu sein.
So. Definitiv. Finde ich eine gute Aussage auch. So. Vor allen Dingen, weil sie halt eben, wie du schon sagst, genug Freiheit offen lässt, auch ein bisschen kreativer zu überlegen. Genau. Weil das ist halt so das, was zumindest in der Außenwahrnehmung New Balance ja gemacht hat.
Ja,
sie haben sich dann ein bisschen frei davon gemacht und gesagt, ja, vielleicht machen wir auch nochmal die Unterscheidung zwischen Performance und Lifestyle. Ja, wir wollen natürlich performativ erfolgreich sein, aber wir haben im Lifestyle-Segment einfach andere Möglichkeiten. Mhm. Und jetzt gucken wir einfach mal, was passiert, wenn wir zum Beispiel Person XY reinholen. Joe Freshgoods, der auf einmal einen bunten Schuh kreieren darf, der dann nur für Chicago rund ums NBA All-Star-Game rauskommt und die Leute dann plötzlich damit catcht, kleinere Stories zu erzählen oder halt auch eben mit Leuten zu arbeiten, die vielleicht noch nicht jeder kennt.
Ja, und ich glaube, das ist sowieso ein wichtiges Thema auch für 25 oder für die nächste Zeit, halt sehr viel spezifischer auf diverse Communities zugeschnittene Brands, Produkte, Kollabos, was auch immer. Was jetzt halt dann eher wieder authentisch wird für eine gewisse Gruppe von Leuten, für eine Community halt, die sich damit identifizieren können. Und dann funktioniert das auch. Und das hat auch einen Abstrahleffekt dann auf andere Sachen. Also ich glaube, das ist schon viel wichtiger als jetzt, ich meine, klar, Travis Scott hin und her, also wird funktioniert, wie gesagt, immer noch irgendwie, aber da ist der Streueffekt auch einfach riesig groß, glaube ich. Und das ist so, ja, ich meine, ich möchte niemanden anklagen hier so oder irgendwie schlecht reden, aber sobald irgendwie ein Travis Scott Schuh angekündigt ist, kriege ich natürlich auch Nachrichten.
Ja, davon gehe ich aus.
Und da bei manchen frage ich mich, okay, was hast du jetzt eigentlich genau damit zu tun? Also wo liegt dein Interesse an einem Kollabopartner oder an diesem speziellen Schuh? So das, ne? Und ich glaube, dadurch ist es halt einfach sehr, also es ist einfach ein sehr mainstreamiges Thema geworden, so solche Kollabos. Und ich glaube, wenn du jetzt dann halt, wie New Balance es gemacht hat, so ein bisschen nischiger wirst, hat das einen größeren Effekt und ist auch ein bisschen nachhaltiger wahrscheinlich. So in dem Brandbuilding auf jeden Fall. Vielleicht nicht in den großen Absatzzahlen, aber zumindest in der Identity der Brand.
Brandbuilding ist ein gutes Thema. Du bist ja als Head of Marketing bei Overkill eben auch auf der anderen Seite sitzend und musst eben mit den Brands auch auf die Art und Weise arbeiten. Hast du das Gefühl, die haben 2024 einen guten Job gemacht, wenn es um das Thema Brandbuilding und auch Communitybuilding geht?
Ja. Zumindest sind viele Brands in der Richtung bemüht. Sagen wir mal so, manche machen
es. Das wäre jetzt eine 3-.
nee, also manche machen es besser, manche, ich will nicht sagen schlechter, manche kümmern sich vielleicht einfach nicht so viel darum. Aber ja, also es gibt schon einige Brands, die auch da eine ganz klare Idee haben, eine ganz klare Vision haben, wie ihre Brand zu sein hat oder wie die Community aussieht, die sie ansprechen wollen. Und die pushen auch in die Richtung. Also das gibt schon. Also da, ohne jetzt andere negativ nennen zu wollen, würde ich mal aber als positives Beispiel auch hier Essex nennen, die da auch einen ganz klaren Fokus haben und eine ganz klare Zielgruppe sich überlegt haben, die sie ansprechen wollen. Das machen die auch gut und das ziehen die auch konsequent durch und bauen das immer weiter auf. Und da gibt es halt eben natürlich, es ist ja so, vielleicht so als Hintergrund für Leute, die nicht aus der Branche sind, wenn wir jetzt nicht nur wir, sondern andere Retailer auch, mit einer Brand zusammen irgendeine Aktivierung machen, irgendeine Content Creation, irgendein Video oder irgendwas in der Richtung, dann denkt man sich ja nicht einfach irgendwas aus und macht das. Es gibt ja natürlich auch Rücksprache mit den
Brands. Wäre aber auch ganz geil.
Wäre auch ganz geil. natürlich gibt es von Brands dann auch immer eine übergeordnete Idee oder ein kleines Briefing oder das sind so die Key-Faktoren, die halt wichtig sind, weil das wollen wir transportieren und anhand dessen überlegen wir uns dann und andere in meinem Bereich oder in dem von den Retailern überlegen sich dann halt, okay, wie können wir das so umsetzen, dass es auch zu uns passt. Deswegen gibt es ja schon auch immer ja so eine Idee von den Brands. Und da ist Thema Community auf jeden Fall immer wichtiger. Das merkt man schon.
Ich habe manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen auch wie in der Musikindustrie. Du hörst dir das erste Album eines Künstlers oder einer Künstlerin an, wirst Fan und hättest am liebsten, dass das zweite Album, das dritte Album, das vierte Album, das fünfte Album genauso klingt, ja, weil du bist ja aus einem Grund Fan geworden.
Genau.
Aber dann erwischst du dich immer wieder bei Album Nummer 3, das dann ähnlich klingt, dass du dir die Frage stellst, warum klingt es denn wieder genauso? Warum kann denn nicht mal was Neues passieren? Absolut. Und dann stehst du da wieder und sagst, aber ich hätte ja die ganze Zeit gerne was Neues. Dann passiert was Neues. Und dann sagst du wieder, ich hätte aber gerne wieder das Alte.
Ja.
Und so geht's die ganze Zeit hin und her.
Absolut.
Und der eine tendiert eher dazu zu sagen, ey, war das nicht sogar mal ein Zitat von AC/DC, als sie gefragt wurden, irgendwie Angus Young, der Gitarrist, als er gefragt wurde, wie viele Alben habt ihr eigentlich, dass er dann irgendwie sowas gesagt hat wie, ich glaube, wir haben 18 Alben, aber wenn du ehrlich bist, ist es eigentlich nur eins, weil wir immer dasselbe machen, so ungefähr.
Ja, gut, kannst du Bad Religion auch quasi vorwerfen.
So, es gibt, ich hoffe, das habe ich jetzt in der richtigen Band in den Mund gelegt, dieses Zitat, aber Shoutout AC/DC. Das gibt's ja bei vielen Bands, die das genauso machen. Es gibt natürlich. Aber natürlich auch Künstler, Künstlerinnen, die auf jedem Album anders klingen.
Ja.
Und dann gibt's, wie gesagt, diese Fangruppen, die einen finden das total toll, dass es so ist und die anderen finden es total scheiße, dass es so ist.
Ja, leider. Auch da habe ich das immer, also wenn wir beim Beispiel Musik bleiben wollen, auch da habe ich es immer differenzierter gesehen. Klar, dieser, also ich war nie Fan, so richtig Fan von irgendwas, aber
so heißt es. Nee, Moment mal, du warst nie Fan von irgendeinem Künstler, einer Künstlerin? Also nicht jetzt im Sinne von Poster aufgehangen und traurig sein, wenn die Band sich auflöst, aber...
es gab natürlich Bands, Künstler, die ich halt richtig gut finde, ja, aber ich habe mich nie als Fan gesehen. Fan aber ist für mich noch was anderes.
Okay, wo machst du den Unterschied?
Ich glaube in der Differenzierung meiner Wahrnehmung des Ganzen. Also
Fan ist sehr analytisch jetzt, Jens.
Ja, ich glaube, als Fan bist du noch ein bisschen... dann lässt du noch mehr durchgehen, glaube ich. Da bist du noch ein bisschen unkritischer. Da bist du noch ein bisschen, siehst es noch mehr durch so eine andere Brille. Und als jemand, der einfach eine Band oder einen Künstler oder eine Künstlerin einfach sehr gut findet, finde ich, kann ich dann aber auch sagen, okay, das finde ich jetzt aber scheiße. Und da distanziere ich mich von. Und ich glaube, das tust du als Fan weniger.
Das kann durchaus sein, dass es du da so ein bisschen die rosa-rote... Man hat vielleicht schon eine rosa-rote Brille auf und dass man das eher nochmal durchwinkt.
Ja, kommt
natürlich ein bisschen darauf an, okay, was man redet, dann ist ja auch klar. Ne?
Okay, ich glaube, ich war schon Fan, als ich so 13 war, von Iron Maiden.
Mhm.
Weil das war dann auch so die Zeit, wo ich mir alle Songtexte aufkladden und keine Ahnung was geschrieben habe und das Logo nachgemalt und Eddie versucht nachzumalen und sowas. Da würde ich vielleicht schon von Fantum sprechen. Aber alles danach, wo es mir dann auch sehr viel um Inhalt ging, das ging schon mit Rap dann los, da würde ich nicht mehr von einem Fantum sprechen. Da war es halt schon eine Leidenschaft, das auf jeden Fall. Und ja, aber da ging es für mich auch um mehr. Da ging es auch sehr stark in die Tiefe, sowas, was Inhalte und sowas betrifft.
Okay.
Aber whatever, Exkursion beendet. Was ich aber sagen wollte und bei diesem, wenn eine Band erfolgreich wird und immer wieder das Gleiche macht, für mich ist es so, ich freue mich, also ich finde es, ich kann es mehr wertschätzen, wenn eine Band versucht, sich kreativ weiterzuentwickeln, selbst wenn es dann nicht mehr meins ist. Dann sage ich halt, okay, das ist jetzt nicht mehr meins, aber ey, die machen wenigstens, die entwickeln sich wenigstens, die haben eine künstlerische, einen Anspruch, den sie verfolgen. Die wollen sich weiterentwickeln. Und das finde ich viel besser, als wenn eine Band immer wieder das Gleiche macht. Weil dann wird es auch langweilig.
Ich glaube, es muss nachvollziehbar sein.
Ja,
es muss irgendwie authentisch sein. Also wenn dein Lebensentwurf, woran kann man das festmachen? Vielleicht an Jay-Z zum Beispiel. Wenn das erste Album halt von deiner Hood und dem Aufwachsen ja, halt im Marcy's Projects halt handelt
dann
und
du das dann als
plötzlich Millionen hast, dann, ja, dann wird's irgendwie schwierig. Also, Quatsch. Man muss dann schon irgendwie die Authentizität halt wahren.
Absolut.
Auf der anderen Seite verstehe ich aber natürlich auch, warum man einen Künstler gut gefunden hat. Also, wenn mir Drake zum Beispiel jetzt die ganze Zeit davon erzählen würde, wie toll verliebt er ist und seine Hochzeit feiert und irgendwie seine Ehe führt, was ja alles anscheinend, glaube ich, nicht der Fall ist. Ich weiß jetzt über Drake auch nicht, aber dann wäre das ja nicht das, wofür ich einen Drake am Anfang gefeiert habe, und zwar dieser ganze absurde Talk von wegen, oh nein, ich bin so traurig, ich finde die wahre Liebe nicht, ich bin so reich, ich krieg so viele Models, aber die wahre Liebe wird mir für immer verborgen bleiben. So, ne? Dieses Augenzwinkern noch dahinter, diese Absurdität. Das ist natürlich dann auch eine Geschichte, wo man dann sagen muss, ja gut, dann wie Kanye West dann in dem Moment ja auch zitierbar ist, so dann hör den alten Kanye West, wenn dir der neue nicht gefällt, was man heutzutage anscheinend ja tun muss. Also
ja, von daher... Ja, glaube ich komplett raus, aber ja, verstehe ich schon.
Ja, das ist dann halt eher wahrscheinlich die Richtung. Bei Brands ist es aber ja dann auch häufig der Fall, dass man sagt, ey, um beim Thema Essex zum Beispiel zu bleiben, wo ist denn der Jella 3? Wo ist denn mal wieder... die Collab mit Foot Patrol, mit A Few, mit, ne, wo ist dieser Schuh? Jetzt ist es alles nur Gil Kayano 14, Gil Kayano 21, Gil Kayano hast du nicht gesehen, alles ist irgendwie fashionable, Cecilia Bahnsen. Also ich überspitze das Ganze mal, weil ich finde die andere Seite natürlich auch total toll. Ja. Aber der Jellat 3-Fan von vor 10, 15 Jahren, der steht natürlich da und sagt so, cool, hatte ich was, 2 General Releases in diesem Jahr?
Ja, gebe ich natürlich recht, dass, und für solche Leute ist natürlich traurig und bedauernswert, aber letztendlich müssen wir uns natürlich auch ganz ehrlich klar machen, das sind ja alles Wirtschaftsunternehmen, die halt Geld verdienen wollen.
Das ist dann der Punkt, auf den sie es runterbrechen
lässt. Genau, ne? Also letztendlich wollen die halt alle nur ihre Kohle machen, und wenn sich ein JLA 3 nicht verkauft oder nicht ausreichend verkauft, sicherlich gibt es ja immer noch Liebhaber, die den kaufen würden, aber wenn sich das dann letztendlich unterm Strich nicht lohnt, dann machst du es halt nicht.
Und dann kommt
das aber halt die Angebot und Nachfrage.
Aber es kommt ja dann diese Rechnung. Also, für die Leute, die sich das Ganze jetzt als Video angucken, ich hebe die Hände und bringe sie auf eine gleiche Ebene und bilde sozusagen jetzt eine Waage. Mhm. Wenn wir hier die Jella 3-Fans haben, die dann die Übergewicht haben sozusagen in dem Moment, und dann kriegen die aber keinen mehr, fällt ja dieser Teil dieser Community, dieser Fans von Essex, fällt ja komplett weg. Das heißt, es muss ja schon in dem Moment irgendetwas nachkommen. Und eine Brand muss sich natürlich die Frage stellen, wie weit kann ich sozusagen auf die Oldschool, die OGs, wenn man es jetzt mal so nennen möchte, blicken und sagen, ich gebe euch das, was ihr haben wollt, oder cut ich es komplett raus, weil ich sage, nee, jetzt nur noch die Zukunft, jetzt nur noch das, was wir als Zukunft betiteln, oder gibt's nicht vielleicht auch einen guten Mittelweg?
Ja, oder man guckt dann einfach bei anderen Brands, die ähnliche Styles fahren wie ein Jella 3. Keine Ahnung, dann...
Wenn du Konsument bist, meinst du jetzt?
Ja, genau.
Ja, klar, dann, dass man sich natürlich umschaut.
Dann ist es dann vielleicht doch, dann findet man doch auch eine Vorliebe für einen Air Max 1 oder so. Keine Ahnung, weil von dem gibt es wieder welche. Also, oder vielleicht findet man eine Nischenbrand, die was Ähnliches macht. Wenn man jetzt so natürlich sehr brandverhaftet ist in seinem Geschmack, dann wird es schwierig, klar. Aber wenn man so ein bisschen open-minded ist, dann findet man durchaus, glaube ich, findet jeder und jede was in diesem gesamten Brand-Kosmos bei Sneakern, was irgendwie zusagt. Ich meine, um nochmal auf die Musik zurückzukommen, wenn ich jetzt großer Chromax-Fan bin und dann mir aber die Alpha Omega nicht mehr gefällt, weil es dann irgendwie zu metallisch wird, dann finde ich auf einmal True Blue, die dann meine Needs erfüllen. So. Jetzt Nerd Talk hier, aber...
Kann man switchen, ja, das stimmt, ja. Klar. Wenn dir das eine nicht mehr passt, guckst du halt nach was anderem. Und das ist ja das Schöne, die Bandbreite ist ja so groß, dass man es halt auch machen kann. Und da finden wir wieder den Punkt, der, wie gesagt, aus meiner Sicht in den letzten 1, 2, auch 3 Jahren schon sehr stark geworden ist, dass du halt viel Möglichkeiten hast, weil eben die Marken auch erkannt haben, dass sie, auch wenn es vielleicht mal eher Nische ist, sie trotzdem ein Klientel bedienen können, das da ist.
Ja, letztendlich hast du mehr Möglichkeiten denn je. Weil
definitiv.
Und das ist auch das Schöne, dass es halt so breit aufgestellt ist und dass eben auch so die kleineren Brands und die Nischenprodukte, dass sie halt auch dadurch einfach, dass es jetzt nicht mehr den Ultra-Hype gibt an der Spitze, auch mehr Beachtung finden können zumindest.
Es ist aber auch gleichzeitig Fluch und Segen. Wir beiden kommen ja aus einer Generation, wo man sich, keine Ahnung, die VHS des großen Bruders seines Kumpels ausleihen musste, um sich anzugucken, welcher Skateboardfahrer welche Hose trägt, um dann zu versuchen, die irgendwie wahrscheinlich nicht nachkaufen zu können, sondern nachbauen zu können, gefühlt. Also wer hat zum Beispiel eine Baggy Jeans? Welche Marke hat das? Wo kann ich wo was herkriegen? Was ist das für eine Cap? Wann fliegt mal einer in die USA und kann mir was mitbringen und sonstige Geschichten? So, das ist natürlich jetzt Altherrentalk, aber das ist natürlich die Generation, Generation, die sehr tief diggen musste, um Sachen zu finden, die ihnen gefallen.
Absolut.
Das bedeutet, wir haben uns halt sehr viel damit beschäftigt und sehr stark auch daran unseren Geschmack festgemacht und gesagt, wir haben über wochenlange Recherche herausgefunden, dass das jetzt das perfekte T-Shirt aller Zeiten ist und so muss das sein und so wird es für immer bleiben. Jetzt haben wir natürlich eine Zeit, wo du TikTok aufmachst, Instagram aufmachst, wo du innerhalb von wenigen Sekunden den nächsten Trend sehen kannst oder dir denken kannst, oh, das ist schön, das inspiriert mich, daraus könnte etwas kreiert werden. Vielleicht bist du auch derjenige, der den Trend setzt. Du spielst das Ganze ja in einem Maße zumindest mit, dass du dich auf den Plattformen bewegst. Das heißt also, du bist ja auch Teil einer Bewegung, die sehr gerne einfach zeigt, was sie trägt.
Ja,
und zwar absolut. In Form von Reels. Jetzt hast du natürlich auch deinen eigenen Geschmack, deinen eigenen Stil, für den dich viele Leute wertschätzen. Und während wir hier gerade sprechen, immer mehr und immer mehr und immer mehr. Was hat dich dazu bewogen, den Leuten zu zeigen, was du trägst? Geht es da um eine Stilistik oder auch darum, den Leuten zu zeigen, wie du es kombinierst und wo du die Sachen her hast? Beziehungsweise Anschlussfrage direkt hinterher. Hast du viele Kommentare von Leuten, die sagen so, okay, wo hast du das jetzt herbekommen? Wie hast du den Gedanken geschafft, das zu kombinieren und ähnliches? Oder ist es eher noch ein Abfeiern von wegen, das sieht aber gut aus?
Ist beides tatsächlich. Also um noch auf den Anfang zurückzukommen. Ich mache das ja schon sehr, sehr lange. Das ging ja damals schon bei Sneaker TV los. Wo es ja nicht nur um
die gute Forumzeit.
Gute Forumzeit, genau, Mitte der 2000er, wo es ja da auch ein Unterforum gab, wo es auch um Outfits ging.
Mhm. Ich erinnere mich.
Da habe ich das schon gemacht. Ich habe es auf dem Hypebeast Forum schon gemacht. Also, ne, wer es nicht weiß, Hypebeast hat auch mal ein Forum.
Gab es auch mal, ja,
stimmt. Gab es auch mal, wo auch echt viele interessante Leute unterwegs waren, von Bobby Hundreds bis Loopy Fiasco und stimmt, keine ja. Ahnung was. Ja. Da habe ich das auch schon getan. Und warum? I don't know. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der extrovertierteste Typ überhaupt bin. Also ich habe auch eine introvertierte Seite an mir, in mir. Ist so ein bisschen ambivalent bei mir. Es geht mir einfach darum, ich feiere die Fits und zeige die halt gerne. So, das war schon immer so das Ding. Sei es jetzt, wenn es jetzt um ein bestimmtes Produkt ging, das eine coole T-Shirt oder die coolen Schuhe oder irgendwas. Und das war halt von Anfang an, als ich das gemacht habe, war es halt so ein Community-Ding auch eben. Da kommen wir wieder auf das Thema zurück. Weil wie gesagt, in diesen ganzen Foren, das waren halt so Communities einfach. Wo man sich gegenseitig inspiriert hat vielleicht auch. Wo es andere ja auch getan haben, hat man gesehen, oh, das sieht cool aus, das könnte ich mir auch für mich vorstellen oder in abgewandelten Form oder was auch immer.
Oder
wo hast du das her?
Oder genau. Auch dann sogar weitergehend, ey, kannst du mir das besorgen? Das gibt's bei mir auch gar das, nicht.
Genau, ja. Sowas zum Beispiel. Und das war schon immer so der Antrieb und das Schöne daran, das hat immer daran so Spaß gemacht und das habe ich dann seitdem eigentlich so die letzten 20 Jahre, mal mehr, mal weniger, immer durchgezogen. So, irgendwann natürlich Plattform gewechselt, dann ging es zu Instagram. TikTok, da bin ich immer noch so, ja, keine Ahnung, ich probiere es mal so ein bisschen nebenbei aus. Ist für mich jetzt zweitrangig. Aber in letzter Zeit, um jetzt so auf den zweiten Teil der Frage zurückzukommen, ist es auf jeden Fall crazy geworden. Ich hatte jetzt so, keine Ahnung, meine Followerschaft und sowas, Zahlen und sowas sind ja eigentlich auch völlig egal. Und hat mir auch noch nie so richtig, richtig viel bedeutet. Ich meine, klar freut man sich über Likes und sowas, sonst würde man es auch nicht machen, so auch zu geben. Aber ich habe es jetzt so jahrelang irgendwie, keine Ahnung, so bei 4,7, 4,8k Follower rumgedümpelt. Und für mich war klar, Instagram ist jetzt eh durch, jetzt ist TikTok da, da passiert auch nicht mehr viel. Und dann auf einmal, es war ein Reel, was richtig komplett durch die Decke gegangen ist. Seitdem, das war, ich glaube, Mitte November oder sowas. Jetzt bin ich irgendwie bei knapp 14.000. Jeden Tag. Es kommen jeden Tag neue Follower rein. Es ist wirklich komplett crazy. Also ich weiß gar nicht, wie das kommt, aber ey. Und bei den Kommentaren tatsächlich ist es beides. Es ist einmal, keine Ahnung, das klassische Fire Fit Bro. Bis hin auch zu wirklich witzigen Kommentaren von irgendwelchen Amis so. Keine Ahnung, also ganz viele George Constanza Vergleiche.
Stark.
Stark.
Muss mal kurz vielleicht für die jüngere Zuhörerschaft erklären, wer George Constanza ist.
Ja, ist halt ein Charakter von Seinfeld. der auch coole Looks hat, der auch
voll.
Immer mal wieder von voll. Diversen Medien oder Portalen wie Hidden auch und sowas, so als Style-Icon dann auch mal wieder hervorgeholt wird. Der hat halt sehr viel. Weil ich glaube, so das erste Meme war so zum Puffer-Jacket-Hype, wo er dann auch immer so rausgeholt wurde, weil er immer Puffer-Jackets getragen hat.
Ja, stimmt.
Keine Ahnung, er trägt halt auch sehr viel New York-Jackets. Merch, Yankees, nix, was auch immer, was ich ja auch gerne tue. Klar, deswegen, ich verstehe das schon im Vergleich, ich bin auch Brillenträger, so wie er. keine Ahnung, also
ich packe ihn mit aufs Cover.
Ja, bitte. also solche Vergleiche kamen viel, aber halt auch viele Fragen, woher ist das oder welche Marke ist das? Also keine Ahnung. Dieses klassische ID und Pants, was man halt auch früher schon immer kannte.
Ja.
Aber jetzt weniger so Fragen, wie stylst du das? Also das jetzt eher weniger, aber halt tatsächlich so produktbezogen. What that hat, oder keine Ahnung, Ideon Pants, oder ja, keine Ahnung.
Sehr beschreibend ist ja die Kombination aus, ich würde es fast nennen, ein bisschen preppy, mit Hemd, Krawatte, dann aber auch diesem Streetwear-Aspekt, das heißt klassische Cap zum Beispiel jetzt, wie du auch trägst, Camouflage als als Oberteil.
Ja.
Das in Kombination durchaus etwas, was vielleicht gar nicht weltbewegend ist, dir aber erstens, das muss man ganz neidlos anerkennen, erstens wunderbar steht, eben auch sehr authentisch steht, gar nicht verkleidet aussieht, was es bei vielen anderen vielleicht der Fall wäre. Aber trotzdem vielleicht auch einfach ein Zahn der Zeit trifft von Leuten, die sagen, ey, nur Sneaker ist mir zu sportlich, nur Anzug ist aber irgendwie auch nicht meins. Wie kriege ich das zusammen hin, mich trotzdem irgendwie, ich sag mal, häufig fällt ja der Begriff elevated oder auch ein bisschen aged,
ja,
anzuziehen, zu kleiden, irgendwie stilvoll im klassischen Sinne, aber ohne halt dann einfach auszusehen, als wenn man irgendwie in eine H&M-Filiale reingefallen und hätte gesagt, so, oh, ich hätte gerne Armani-Anzug, aber ich weiß, hier gibt's das gar nicht.
Ja, ja.
Ich komme mit so einem schlecht geschnittenen Ding wieder irgendwie raus.
So. Ja, ja, ja.
Ist das so ein bisschen ist das so ein bisschen die Kombination des Stils?
Ja, mit Sicherheit, klar, auf jeden Fall. Ich will mich niemals als klassischen Anzugträger oder keine Ahnung so bezeichnen. Es ist tatsächlich so diese Kombination. Also der Preppy-Style, den habe ich schon immer interessant gefunden, zumindest. Nicht, dass ich das immer so selber getragen hätte, aber fand ich schon immer cool und interessant auf jeden Fall. Und ja, so dieses, ich meine, gut, man wird ja auch älter, ist halt einfach so. Und dieses komplett Sportliche, das fühle ich halt dann einfach auch nicht mehr. Und ich weiß, ich kann es auch gar nicht erklären. Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich, es war so ein bisschen wie so ein neues Level freigeschaltet, wo ich gemerkt habe, ah, okay, das ist nochmal, hier kann ich mal kombinieren, aber das sieht eigentlich ganz cool aus. Und dann habe ich so auf einmal so einen neuen Schub an Motivation bekommen, den ich auch tatsächlich so vor ein, zwei Jahren so ein bisschen nicht verloren habe, aber wo es so ein bisschen, ja, egal war, wo ich da so mein Ding gemacht habe. Klar, ich mir immer Gedanken drüber gemacht, was ich anziehe. Aber ja, seit Sommer letzten Jahres vielleicht, da habe ich so ein neues Level freigeschaltet für mich. Und da merke ich, dass mir das auch viel mehr Spaß macht wieder. Auch teilweise vielleicht abwegige Sachen miteinander zu kombinieren, wie halt eine Camouflagejacke mit einem gestreiften Button-Down-Hemd und dann eine Krawatte dazu. Aber merke, okay, das finde ich geil. Und das ist ja das Wichtigste, dass man sich selber mit wohlfühlt. Und
definitiv, das ist das Allerwichtigste, dass man Spaß damit hat, dass man sich wohlfühlt.
Genau.
Und wie gesagt, ich habe es schon häufig gesagt und wiederhole es immer gerne, man sieht Leuten einfach an, wenn sie sich verkleiden. Wenn man sich anzieht, als ob man sich einfach gar nicht so anziehen
komplett
möchte.
Ich war gestern gerade mit meiner Freundin im KDW und waren oben in der 6. Und vor uns ging so eine kleine Gruppe von 3 Teenagern, sage ich mal. Der eine, also offensichtlich, also keine Ahnung, also der wird noch kein eigenes Geld verdient haben, aber fetter Vetements-Hoodie, irgendeine, keine Ahnung, was für eine Hose das war, sah auf jeden Fall auch sehr teuer aus, dann irgendein ultra teurer Rucksack, keine Ahnung, irgendwie Balenciaga-Stiefel, keine Ahnung, das Outfit wird wahrscheinlich irgendwie zusammen 20.000 gekostet haben, also weiß ich nicht, sah aber einfach ultra verkleidet aus. Das war halt einfach null authentisch, da hast du gesehen, ja, der hat halt irgendwie anscheinend das reiche Elternhaus und der holt sich dann eben das, wo er denkt, dass es halt cool ist, was angesagt ist, was seine Peer Group anscheinend vielleicht auch gut findet und schmeißt sich das über. Und das ist aber, ja, das sieht halt einfach blöd aus. So, man sieht, dass es verkleidet ist. Und das ist halt schade, das ist halt eben nicht authentisch. Und bei mir war es ja auch immer so, dass ich schon immer viel kombiniert habe zwischen Vintage-Sachen, Secondhand und Brand-Geschichten. Und bei gerade wenn es jetzt um Brands geht, war ich schon immer sehr, sehr picky. Da hat es schon immer an ganz vielen Kleinigkeiten vielleicht auch gescheitert, warum ich eine Brand nicht angezogen habe.
Zum Beispiel?
Kann ich jetzt so aus dem Kopf gar nicht sagen. alle Brands machen da auch irgendwie einen guten Job, auch nicht alle, aber deswegen will ich auch gar nicht schlecht über die reden, aber es kann schon ein Logo sein, was mir da nicht so gefällt oder einfach wofür eine Brand dann steht oder wo die herkommt oder also aus welchem kulturellen Zusammenhang, dass ich da, dass ich es nicht fühle. So. Also es muss schon irgendwas dabei sein, was mir zusagt, in was für einer Form auch immer. Es ist jetzt nicht nur immer nur der Look. Mhm. So. Aber ja, genau, ja, die Kombination aus diversen Sachen habe ich ja schon immer irgendwie gemacht. Jetzt habe ich es vielleicht ein bisschen auf die Spitze getrieben oder in eine andere Richtung getrieben, halt mehr grown-up, elevated, kombiniert mit Streetwear. Ja, das ist eigentlich ganz gut ausgedrückt, denke ich. Und trifft es ganz gut, ja.
Du hast gerade eben angesprochen, du hattest das Gefühl, dass du ein neues Level freigeschaltet hast, mit einer Kombination aus Dingen, wo es so eine Art Momentum gab, in dem du gesagt hast, okay, cool, das geht ja doch, das funktioniert. Kannst du dich noch daran erinnern, was für ein Outfit das war?
An das konkrete Outfit nicht, nee. Also es war auf jeden Fall, geht in die Richtung, was ich jetzt so trage. Es war definitiv irgendwas, wo ich so ein bisschen preppy mit Streetwear gecrossed habe. Ich habe ja auch schon immer eine große, große Vorliebe für so Vintage US Sports Geschichten wie Starterjacken, Baseball Caps, keine Ahnung, von was für Teams auch immer. Auch diverse Teams. Ich bin ja nicht festgelegt. Ich trage das ja nicht als Fan der Yankees oder Fan der Knicks, wobei ich die Knicks wirklich gut finde. Die ja auch zum Glück gerade eine ganz gute Saison spielen bisher.
Ja, sieht nicht schlecht aus.
Ja. Und auch da gab es natürlich schon Kommentare von irgendwelchen Leuten, so nach dem Motto, Bro, entscheide dich doch jetzt mal bitte für ein Team oder stay loyal to a team oder irgendwie sonst. Dann habe ich geschrieben, ja, da habe ich tatsächlich auch mal geantwortet und meinte so, ich bin dem US Vintage Sports treu und meinem eigenen Stil. So, das ist das, dem, wo ich loyal gegenüber bin. Mir geht's halt nicht wirklich um die, aber verstehe ich auch. Wenn du halt natürlich aus Amerika kommst, dann hast du, also ich würde jetzt auch nicht morgen ein Dortmund Trikot anziehen und übermorgen dann eine Bayern-Cap, so. Das, abgesehen davon, dass ich null Fußball-Fan bin, aber das macht man ja auch nicht. Die Distanz zu Amerika, zu den USA, hilft dann natürlich, dass ich da irgendwie komplett freidrehen kann und auch heute eine Sixers-Jacke anziehen kann und morgen dann eine New York Knicks-Cap. So, das ist mir scheißegal. Solange mir die Styles und die Farben, aber das ist für mich auch komplett 90er Jahre Hip-Hop. Weil wenn du siehst, was die Artists damals, die haben ja auch nicht unbedingt das getragen, was ihrer Stadt, wo sie herkamen, irgendwie zugesprochen war. Sie haben ja auch, Hauptsache sah geil aus. So, und das, so gehe ich ja auch an das Thema ran. Aber was das konkrete Outfit war, weiß ich nicht. Ich glaube, es war auf jeden Fall dann auch eine Krawattenkombination. Kann sein, dass es Hemd war mit Krawatte, einem Half-Zip-Pullover und einer Bomberjacke. Das war, glaube ich, so ein kleiner Erweckungsmoment, wo ich gemerkt habe, in der Kombination, eigentlich, wenn ich vorher mir darüber Gedanken gemacht hätte, macht gar keinen Sinn, aber angezogen sieht es irgendwie cool aus und das könnte so was gewesen sein. Ja.
Sind so ALD-Lookbooks dann auch was gewesen, über die du dich gefreut hast, die dich inspiriert haben?
Ja, natürlich. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich dadurch nicht inspiriert wäre, klar. Da gibt es auch Parallelen, mit Sicherheit. Aber, und ich, die Lookbooks von ALD feiere ich auch. Also das ist wirklich, der hat es geschafft, tatsächlich Sachen neu zu interpretieren, meiner Meinung nach. Auch und genau das ist auch so, durch kleine Twists einfach einen Look zu kreieren, der irgendwie outstanding ist, wo halt eben auch so Sportswear mit classy, preppy Sachen gemixt wird. Keine Ahnung. Ich meine, dass ich jetzt einen Kragen hochtrage, das habe ich garantiert irgendwie aus irgendeinem ALD-Lookbook so. Will ich nicht leugnen. Ne? Und ich habe schon immer gesagt, dass es wenig gibt, wo ich wirklich Inspiration sehe. Das ist eher diffus bei mir. Es ist halt so ein Einfluss von ganz vielen Sachen, auch sehr viel so aus der Vergangenheit, aus den Subkulturen und sowas, mit denen ich mich beschäftigt habe. Aber klar, das ist natürlich auf jeden Fall. Also wenn ich irgendeine Brand benennen müsste oder irgendwelche Lookbooks oder Styles benennen müsste, dann wäre es wahrscheinlich das.
Jetzt gucken wir uns ALD mal an. Die haben in den letzten Jahren ja durchaus den Film gefahren Never Change a Running System.
Ja.
Wo wir wieder beim Thema wären. Leute, die sich das am Anfang angeguckt haben und deswegen Fan geworden sind, sind es heute wahrscheinlich immer noch, weil großartig geändert hat sich nichts. Andere Leute vermissen dann vielleicht die Innovation. Auch da wieder, ne, wo fängst du an, wo hörst du auf?
Ja.
Ist trotzdem ALD für dich eine Marke, die man 2025 auf dem Schirm behalten sollte?
Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. So sehr ich die ganzen Looks mag und auch viele Pieces, ist das Thema ALD für mich so ein bisschen verwässert, will ich mal sagen. Und auch das ist völlig wertfrei gemeint, aber Leute, die ich sehe, die ALD tragen, die tragen nicht den ALD-Style. Die tragen dann eine ALD-Cap.
Verstehe, was du meinst.
Die haben dann ein T-Shirt mit dem Logo drauf.
Ja.
Aber dann trotzdem die Hose von Zara und no shame, ne? Also jetzt nicht klassizistisch gemeint, sondern halt vom Look her. Und sehen halt aus wie, also haben einen ganz normalen Alltags-sporty Streetwear-Style, sag ich mal. Was auch völlig in Ordnung ist. No hate an der Stelle, ist gar nicht wertend gemeint. Aber wenn du dir die Lookbooks anguckst, es ist komplett anders. Das ist halt eher klassisch, es ist eher Ralph Lauren, es ist eher preppy. Und das finde ich interessant, dass ALD irgendwie ist gerade in der Streetwear-Culture, Sneaker-Culture halt irgendwie auch ein gewisses Standing natürlich hat und beliebt ist. Aber nicht der Look, der da eigentlich vermittelt wird. Es ist da nur die Brand an sich.
Ist vielleicht so ein bisschen auch Ralph Lauren, großer Teil der 90er Jahre Hip-Hop-Szene. Uh-huh. Ohne aber.
No Lifers, Shoutout.
Ohne einfach aber eine Hip-Hop-Brand zu sein. Oder auch
genau.
Gant, die durchaus in den letzten Jahren ein gewisses Maß an Revival gefeiert
absolut,
haben.
Absolut, ja.
Aber auch nur ein gewisses Maß an Revival in der Szenerie, in der wir uns bewegen, weil ansonsten hat Gant sicherlich auch wunderbar abverkauft.
Ja, ja.
Das heißt, man hat in den letzten Jahren schon auch gesehen, dass es irgendwo diesen Need der Sneaker-Streetwear-Szene gibt, auch in diese Richtung zu schauen und sich daraus auch wieder Teile zu holen. Weil ich meine, am Ende des Tages ist es ja nichts anderes als das, was man auch in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren gemacht hat. Man hat etwas getragen, dann haben es irgendwie alle getragen, man hat es überall gesehen, man hat sich darauf geeinigt, man hat sich dafür gefeiert, man fand das toll, bis der Erste gesagt hat, so, jetzt reicht's mir, ich hätte jetzt gerne mal wieder den nächsten Step. Und dann ja. wurde das Piece dazu geholt und dann gab es plötzlich die Polo-Shirts, die es unbedingt dann wieder sein mussten. Und dann hat der eine gesagt, so, ja, haben wir vor 10 Jahren aber auch schon gemacht. Der andere sagt, ja, vor 10 Jahren war ich aber noch nicht am Start, da war ich 4 so oder 5, jetzt kann ich aber, let's go. Und
ja,
so
ja, ja.
gab es dann wiederum diese Wellenbewegung. Und jetzt gerade ist es anscheinend eine Kombination eben auch aus einem sportlichen Aspekt, aber auch wieder mit einem verstärkten Wunsch, sich, vielleicht nennen wir es adretter zu kleiden.
Ja, absolut, absolut. Ich finde sowieso, ich meine, aktuell haben wir sowieso eine sehr, sehr starke, also gerade in Gen Z-Bereichen, eine sehr starke Sample- und Remix- Culture, was Styles und Klamotten angeht. Und letztendlich ist das, was ich dann mit dem Stil mache, den ich jetzt gerade fahre, ist es ja nichts anderes. Ich nehme ja auch aus vielen verschiedenen Bereichen oder aus einigen verschiedenen Bereichen, nehme ich mir auch so die einzelnen Teile zusammen, Community. Wo ich jetzt bei dieser ganzen Gen Z-Nummer, da hatte ich ja bei uns im Podcast auch mal mich ein bisschen drüber echauffiert. Was mir da ein bisschen fehlt, ist so ein roter Faden vielleicht und Bewusstsein darüber, was man da macht und was man sich, von wo man sich was ausborgt, sozusagen stylmäßig, wo es herkommt. Klar, es muss nicht jeder jetzt irgendwie zu allem die absolute History-Lesson gemacht haben und alles auswendig können, aber das, ist, was da passiert, ist manchmal zu wild, weil es zu unüberlegt ist und es einfach nur darum geht, so edgy / trashy wie möglich zu machen, so. Aber letztendlich ist es halt so ein Zeichen der Zeit, so diese ganze Remix-Culture, Hybride. Auch bei Schuhen werden Hybride auf jeden Fall auch nochmal ein großes Thema werden, 25. Und letztendlich, ja, das, was ich trage, ist auch ein Hybrid. Hybrid-Style, wenn du so willst.
Als Retailer hat man sicherlich dann die große Herausforderung zu schauen, was mache ich damit? Und auch da haben wir wieder, ne, dieses Thema Musikbeispiel. Bleibe ich meiner Stilistik treu? Verkaufe ich weiterhin Sneaker, Streetwear im klassischen Sinne? Oder öffne ich mich dem Ganzen? Habe ich dann auch vielleicht mal ein paar Loafer? Auch abseits vielleicht von Doc Martens und Timberlands, die ja dann auch immer irgendwie passend waren. Oder auch Clarks Originals mit den Wallabies, was auch immer irgendwie gepasst hat. Aber öffne ich mich dem Ganzen? Habe ich vielleicht dann doch mehr Hemden? Habe ich vielleicht doch mehr klassische Mäntel, Jacken, Blousons etc. pp.? oder stay true to the classic. Und auch da, ihr als Retailer, gerade natürlich auch aus der Graffiti-Ecke kommt, auch wenn bei euch musikalisch natürlich Techno ein großer Hintergrund das ist.
Stimmt, ja.
Das hat mich am Anfang übrigens ehrlicherweise immer krass verwirrt. Ich dachte so, das ist doch Graffiti, was hat das jetzt mit Techno? Und
ja.
So, ach so, ja, Moment, das ist dann nur mein Denken.
Ja,
das ist für mich Graffiti und ne? Hip-Hop dann wiederum so. Dann haben wir natürlich auch den Part. Aber ich fand's so geil, als ich Marc das erste Mal, wie ich auf Techno hab abgehen sehen, war ich so, ach ja, stimmt.
Ja, ja.
Da kommt es ja her, der Techno-Aspekt. Aber wie gesagt, ihr habt halt diesen Graffiti-Hintergrund, ihr habt natürlich auch eine sehr klare und klassische DNA auch gehabt, aber ihr sitzt da sicherlich auch und stellt euch die Frage, bleiben wir in dieser Linie oder gehen
natürlich.
Wir? Wie weit können wir, wie weit wollen wir vielleicht auch, wie weit müssen wir?
Natürlich, weil diese Herausforderung hat ja jeder Retailer, der sich in einem spitzeren Segment bewegt, weil je nischiger du wirst mit dem, was du anbietest, desto mehr bist du natürlich auch Strömungen und Trends und solchen Abweichungen ausgesetzt. Und da musst du halt immer gucken, inwiefern bleibst du dir selber treu, ziehst du dein Ding durch oder passt du dich an. Es ist halt immer eine Businessfrage. Auf der anderen Seite kommen natürlich auch die Brands, mit denen wir arbeiten oder die wir führen, die entwickeln sich ja zum Beispiel auch weiter. Die bringen dann ja auch vielleicht dann halt neue Strömungen mit rein. Dann gibt's vielleicht dann von einem Obey dann vielleicht doch mal auch einen Mantel im Angebot und nicht nur die Kapuzenjacke oder sowas. Wo wir als Retailer oder alle Retailer natürlich dann gucken müssen, okay, ja, da hätten wir die Möglichkeit, das auch auszuprobieren und gleichzeitig einigermaßen authentisch zu bleiben, weil es jetzt keine komplett fremde Brand ist und wir nicht auf einmal hier einen Mantel von Aquascotum reinhängen, der überhaupt nicht zu uns passen würde und es immer die gleiche Brand ist. Das gibt einem natürlich die Möglichkeit, da so ein bisschen zu spielen. Und das sollte man auch machen. Weil letztendlich auch da, wie auch vorhin schon, wir müssen natürlich auch Geld verdienen. So. Und das ist ja nun mal das Ziel jedes Wirtschaftsunternehmens letztendlich. Auch wenn das immer ein bisschen ernüchternd und trocken klingt. Aber so ist es am Ende des Tages. Und die große Kunst ist, glaube ich, einfach, sich selber treu zu bleiben. Trotzdem den Freiraum zu haben, sich so ein bisschen auszuprobieren, ein bisschen zu experimentieren, ein bisschen den Kundenwünschen oder einem Trend oder wie auch immer, den Strömungen halt auch ein bisschen nachzugehen oder nachzugeben von mir aus auch. Aber alles im Rahmen. Wenn du jetzt auf einmal in der einen Saison nur, keine Ahnung, bedruckte T-Shirts verkaufst, und in der nächsten irgendwie aber komplett rausschmeißt und dann nur noch Strickpullover mit großen Löchern reinhängst, okay, da fragt man sich natürlich so, wo geht's da hin, was wollen die, was ist deren Identität so? Das kannst du nicht machen. Am Ball bleiben, ja, und wir halt den Freiraum haben und auch ein bisschen rechts und links am Tellerrand vorbeischauen, immer wichtig, aber grundsätzlich muss es authentisch bleiben und ja, irgendwie der Kern muss weiter erkennbar sein, letztendlich.
Bei welchen Marken siehst du das 2025, dass sie erkennbar ihrer DNA und ihrer Identität treu bleiben werden, aber gleichzeitig es vielleicht auch schaffen, ein neues Feld aufzumachen, vielleicht sogar auch in den Bereich der Innovation zu gehen?
Also, wenn wir jetzt auch Sneaker-Brands oder Sportstyle-Brands damit inkludieren wollen, dann auf jeden Fall Essex, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, die machen das sehr, sehr gut. Klar, so Nike schafft es natürlich auch immer wieder, dass sie neue Schuhe halt auf den Markt bringen. Wie erfolgreich oder nicht die dann letztendlich sind und wie viel das ist und wie nahtlos sich das einfügt, steht auf einem anderen Blatt. Bei Brands oder bei Apparel Brands, ja, schwer zu sagen. Ich finde, dass Orbe da tatsächlich einen guten Job macht, die zwischendurch, vor vielen Jahren, für mich auch komplett totgesagt waren. Das war für mich eine verbrannte Brand. Das klassische Obey Box-Logo-Shirt war halt ultra Mainstream. Das hast du halt überall gesehen. Dadurch hat es natürlich in den spitzeren Streetwear-Kreisen, in der Community nicht mehr so die Relevanz gehabt. Aber die haben es halt sehr gut geschafft, finde ich, aus diesem Tal rauszukommen und durch zeitgemäße, stilistisch innovative Geschichten halt sich wieder gut zu positionieren und relevant zu werden. Und die schaffen es auch nach wie vor, da am Ball zu bleiben. Da hast du immer noch die ganz normalen Core Logo-Shirts, Hoodies, was auch immer, mit Andre the Giant und sowas. Aber auch ganz wilde Fashion Pieces eigentlich schon fast. Ne? Also das kriegen die schon gut hin, das pushen die auch. Also die werden das auf jeden Fall gut machen. Stüssi ja letztendlich auch, die können das ja auch gut. Carhartt macht das auch immer gut. Also die haben ja eine große Bandbreite an Sachen. Also so die ganz klassischen Streetwear-Brands, die kriegen das auf jeden Fall hin. Da nach wie vor relevant zu bleiben auch mit ihren Styles.
Thema Supreme 2024, dann jetzt Übernahme auf ja. 2025. Siehst du da eine große Veränderung? Bleibt alles beim Alten? Wie schätzt du es ein?
Also, ja, ich glaube, dass der Unterschied gar nicht so riesig groß werden wird. Ich denke mal, wir werden mehr Collabo-Sonnenbrillen sehen.
Das können wir auch vorstellen. Das, ja.
Also Supreme Oakley sollte da ins Haus stehen, ja. Mehrfach.
Ray-Ban wahrscheinlich auch.
Ray-Ban wahrscheinlich ja. auch, also ist ja naheliegend. Aber ich glaube, dass jede Firma, jeder Konzern, der Supreme aufkauft, Supreme natürlich auch kauft wegen dem, was Supreme darstellt. Und denen dann auch dadurch diese Freiheit lässt. Weil wenn du da zu sehr eingreifen wirst, wirst du die Brand so verändern, dass es einfach nicht mehr das ist, weswegen man die Brand gekauft hat. So.
Und ich glaube, dann geht es auch schnell, dass man die Brand dann nicht mehr kaufen wird.
Genau, eben. Wo es halt vielleicht einen Unterschied geben wird, und das hat man ja jetzt in den letzten Jahren auch schon gesehen, ist Stückzahlen. Klar, dass ein VF unter VF und Supreme einfach von allem mehr Stückzahlen rausbringt, ist ja logisch irgendwie. Es ist halt auch einfach ein wirtschaftliches Thema. Aber ansonsten so inhaltlich glaube ich jetzt nicht, dass wir da einen Riesenunterschied sehen werden. Mhm. Wie halt mal ein paar andere Produkte, wie wahrscheinlich Sonnenbrillen oder andere Brillen so, klar. Weil, wie heißt die Firma, die es gekauft hat? Ich vergesse den Namen. Irgendwas mit A, ne?
Luxotica.
Ja, irgendwie. Noch halt, die machen eigentlich Brillen so für die, die es nicht wissen. Und genau. Aber zu denen gehören einige Brillen-Companies so zu der Firma. Ja, aber ich glaube, dass Supreme da schon stabil bleiben wird. Und ich glaube auch, dass ich meine, dieser irrsinnige Hype ist da ja vorbei, schon seit einer Weile. Trotzdem funktioniert es irgendwie weiterhin auf einem gewissen Level und ich habe das Gefühl, dass so viele, ja, ich sag mal, ältere Supreme Käufer, Liebhaber, wie auch immer, auch wieder zurückkommen, weil dieser Hype so ein bisschen vorbei ist und sich da so bewusst so ein paar Pieces raussuchen, die ihnen gefallen, die jetzt vielleicht nicht, keine Ahnung, der ultra heiße Drop sind, sondern halt vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, wenn ich sehe, so ein Jane's Addiction T-Shirt oder sowas. Das hat mich dann auch so gejuckt, da habe ich auch überlegt, aber ich dachte mir so, aktuell, ich trage eigentlich sau wenig T-Shirts mit Print, so, deswegen habe ich es dann auch irgendwie gelassen, aber ich merke selber auch, dass ich gehe jetzt auch wieder öfter mal rein und gucke so und finde da auch mal wieder Sachen, was ich lange Zeit auch nicht mehr getan habe. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Shift bei Supreme, dass da wieder so, dass es auch da wieder ein bisschen breiter aufgestellt wird, was die Käuferschaft betrifft.
Mhm. Du hast gerade gesagt, du gehst dann auch gerne mal wieder dahin. Wir haben ja das Glück, dass wir in Berlin einen Supreme Store haben. In Paris gibt's auch einen, nur Amsterdam fehlt. Allerdings hat Amsterdam wiederum Stüssi Store, den haben wir nicht, aber Paris hat eigentlich irgendwie gewonnen, wenn man so möchte.
Paris hat irgendwie gewonnen, ja.
Thema Brick and Mortar. Zuletzt ging die Meldung durch, dass Daily Paper ihren Store in New York schließen muss, weil zu hohe Kosten, Einsparungen und das eben auch dann geclosed werden muss. Auf der anderen Seite haben sie einen neuen Store in Amsterdam aufgemacht, haben die Location gewechselt. Ob das jetzt günstiger ist, kann ich nicht einschätzen. Wie wichtig ist das Thema Ladenlokal, das Thema physisch irgendwo hingehen? Für dich ganz wichtig. Persönlich auch.
Für mich ganz persönlich sowieso immer super, super wichtig. Ich bin, natürlich kaufe ich auch mal online ein, logisch, also wer macht das heutzutage nicht, aber ich bin absoluter Befürworter von Brick and Mortar. Das war für mich immer die interessantere, bessere und schönere Alternative, weil ich damit einfach viel mehr verbinde, Erfahrungen habe, oder Erfahrungen mache, Erinnerungen verbinde mit Sachen, die ich gekauft habe. Also ich weiß, ich kann mich bei den Sachen, die ich in einem Brick and Mortar Store gekauft habe, kann ich mich daran erinnern, wie es da war, wie die Stimmung war, wie das Wetter vielleicht draußen war, keine Ahnung, was ich da vorher für ein Softdrink getrunken habe oder was auch immer so. Oder?
Hat man seltener, wenn UPS an der Tür klingelt und dem Paket in die Hand.
Richtig. Ja. Hat natürlich unglaubliche Vorteile, ne? Das will ich auch gar nicht abstreiten. Klar. Aber natürlich. Für so eine persönliche Experience finde ich Brick and Mortar einfach viel, viel schöner. sei es, und früher war es auch wichtiger, fand ich, wenn du dann halt auch mal mit den Leuten im Store mal ein paar Worte gewechselt hast, wenn du halt irgendwie auch mehr als einmal nur da warst und die dann auch vielleicht auch kennenlernst und dann quatscht man mal, dann kriegt man auch mal eine neue Idee von Brands oder man entdeckt Sachen einfach, ne? Das finde ich,
oder man kriegt Olivenöl geschenkt, so wie wir, als wir in Amsterdam bei APC waren.
Ja, das oder war so. Nice. Ja,
also, aber hey, Amma, guck mal, haben wir gerade rausgebracht.
Das sind für dich
Storys halt. Bin ich sehr gefreut.
Und ja, genau solche.
Haben nur noch nicht damit gekocht, das muss ich noch machen.
Ja, das musst du noch machen. Genau solche Geschichten sind es aber, die auch in Zukunft viel, viel wichtiger werden, meiner Meinung nach. Ich meine, guck mal, wie viele Läden haben inzwischen ein Café in ihrem Store.
Ja.
Es geht nicht mehr nur darum, dass der Store die coolen Produkte hat. Es geht auch nicht mehr darum, dass der Store die coolen MitarbeiterInnen hat. Es geht darum, dass der Store Momente schafft.
Ja. Erlebnisse bietet.
Erlebnisse bietet. Ja, und ich meine, wir waren auch gestern, wir haben gestern mal so eine Kudamm-Tour gemacht. So. Und dann waren wir auch bei Ralph Lauren. Da ist auch das kleine Café drin. Hier auf der alten Schönhauser Lacoste hat auch Man vs. Machine als Café mit drin. Mit einer Sitzecke. Das, und die großen Luxury-Brands machen das sowieso auch schon länger. Und das ist halt enorm wichtig, dass du als Retailer es schaffst, eben so einen Space zu kreieren, wo du dich aufhältst, wo du ja irgendwie Erlebnisse generierst, keine Ahnung, als, wo du als Kunde da sitzt, wo du dich dran zurückerinnern kannst. Wo, ich meine, wenn ich, das sind doch die schönsten Erlebnisse, wenn du mit Freunden irgendwo bist, einen Kaffee trinkst oder einfach einen angenehmen Tag hast, du erinnerst dich ja immer, wo das war. Mhm. Und wenn das halt in einem coolen Store war, der cool designt ist, der auch irgendwie vielleicht auch dezent gebrandet ist, dann verbindest du das immer mit der Brand oder mit dem Store halt.
Zahlt auf sie ein.
Das zahlt auf sie ein, das ist Brandbuilding und das ist, das wird immer wichtiger werden, da bin ich mir ganz sicher. Also weg vom Produkt hin zu. Und das ist ja auch nichts Neues, ist ja auch keine Raketenwissenschaft. Das ist ja auch schon in den letzten Jahren der Fall. Aber es wird, glaube ich, jetzt noch mal viel mehr anziehen.
Das ja, Thema. Aber ich sag dir auch, wenn jetzt jeder Store einen Café da reinsetzt, nur weil mal irgendwann einer damit angefangen hat und alle dabei in die Hände geklatscht haben, dann funktioniert das ja auch irgendwann nicht mehr. Und nee, deswegen
natürlich nicht. Ne,
ist ja auch da wieder, alle einigen sich darauf, dass das toll ist, einen Café da drin zu haben. Wenn es dann aber jeder hat, braucht es dann wieder was Neues.
Was Neues.
Und genau. Das ist ja auch das Schöne für uns EndkonsumentInnen, die sich das dann reinfahren können und sagen können, cool, jetzt habe ich das und jetzt habe ich das und jetzt habe ich das Erlebnis
da
und so weiter.
Auch, aber auch da kann es ja kreativ geboten. Sein. Ich meine, Ronnie Fike, der da halt einen Cereal-Laden hat. So. Das ist dann eben ein bisschen was anderes, ein bisschen was Spezielleres dann noch. Oder, keine Ahnung, lass es dann irgendwie ein Deli sein, wo du halt geile Sandwiches kriegst. Oder es kann ja immer so ein bisschen rechts, links abweichen, aber halt eben grundsätzlich eben so einen Wohlfühlmoment schaffen.
Und ich meine, natürlich kann man sich da auch hinstellen und sagen so, ja, warum machen die das? Um dich noch länger im Laden zu behalten, um klar, halt eben dich an die Brand zu binden, etc. pp. Aber ganz ehrlich, wenn es doch passt und wenn es doch schmeckt, im wahrsten Sinne des Wortes, ey, absolut, fair enough, dann mach das ruhig.
Absolut.
So, dann ist es das bisschen on top. Und ich finde dann wiederum auch diese Gegenculture, die es dann ja auch gibt, dass ein Store sagt so, wir machen die Ladenfront zu, du kannst nur mit Appointment rein. Wir bieten nur das, was wir bieten und nichts anderes. Auch wiederum sympathisch, weil es dann wiederum anti ist.
Ja,
weil
die sich das vielleicht. Ab, muss ich das ehrlich sagen.
Ja, die schreckt
ja,
das ab.
Ja, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock da irgendwie. Ich fühle mich dann zu sehr verpflichtet, wenn ich ein Appointment irgendwo mache, dass ich auch so im Hinterkopf, dass ich auch irgendwas kaufen muss. Dass ich, keine Ahnung. Ich möchte ja, ganz okay, entspannt irgendwo flexibel reingehen, wenn ich Bock drauf habe und dann auch wieder gehen, wenn ich Bock drauf habe und nicht irgendwie so das Gefühl haben, oh, ich muss jetzt hier aber. Weiß nicht, ich war auch immer, ich hatte es auch immer schwierig mit so im Verein zu sein oder so mit festgelegten Trainingszeiten und du musst dann und da. Nee, ich möchte das machen, was meine Leidenschaft ist, wenn ich Lust dazu habe.
Okay, Jens, ohne Verbindlichkeiten, das haben wir festgestellt jetzt, das ist fein.
Ja.
Mir ging es eher um das Bild zu verstehen,
ich halt, weiß, ne,
dass
ich weiß,
man, was du meinst, ja, dass man natürlich auch so eine Gegenculture eben hat.
Und auf jeden Fall,
das während alles total inklusiv wird, was durchaus was Positives ist, finde ich es durchaus auch wichtig, irgendwo ein Maß an Gatekeeping wiederum zu haben, damit man auch ein wenig Einsatz bringen muss, um zu verstehen, was absolut da passiert. Weil wenn du einfach einen Ball in die Hand oder einen Fuß nehmen oder auch ein Skateboard oder ein Snowboard nehmen könntest und du könntest es perfekt, wo wäre der Spaß dahinter?
Absolut.
Es braucht ja irgendwie, und ich will gar nicht das negative Leiden benutzen, sondern viel eher das fröhliche, erfolgreiche, was man hat, wenn man etwas geschafft hat. Aber es braucht ja irgendwie ein Maß an Invest.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ein anderer großer Aspekt für die kommende Zeit, auch für 2025, dass sehr viel, oder dass es viel wichtiger wird, dass solche, dass kleinere Nischenbrands sehr community-bezogen agieren. Also so wie Cortez zum Beispiel. Die machen das ja also perfekt letztendlich. Ja,
durchaus.
Und das wird viel, viel wichtiger werden. Das sind dann auch, glaube ich, die Ansätze und die Brands, die es halt 2025 schaffen werden oder die halt erfolgreich sein werden, die halt ihre Produkte exklusiv halten, die es halt für eine gewisse Community catern und auch da wiederum solche Momente erschaffen natürlich letztendlich. Weil ich glaube, also das ganze Streetwear-Thema ist natürlich sehr Mainstream geworden, muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Und es ist ja, man merkt ja auch so eine Ermüdung auch so ein bisschen, die aber wiederum durch oder die Chance bietet, dass halt so kleinere Brands oder Kleinstbrands, neue Brands, Brands, die von einer Person gemacht werden vielleicht, keine Ahnung, dass die halt einfach viel flexibler handeln können und dann eben genau solche Community-Momente schaffen können und dadurch halt eine ganz, ganz große Relevanz kriegen. So.
Siehst du was auf dem deutschen Markt, was du da interessant findest?
Das ist, ja, da habe ich mir tatsächlich auch im Vorfeld schon Gedanken zu gemacht, weil ich selber die Frage spannend finde. Ich meine, klar, wir haben natürlich die ganzen 6PMs, wir haben die Pesos, wir haben die, ne, you name it, die ganzen D2C-Community-Brands so. Ich finde, das funktioniert ja auch alles und die, ne, die machen ja auch alle sicherlich ihren guten Job in dem, was sie machen. Aber es hat für mich keine globale Relevanz. So. Was jetzt bei Brands wie Cortez zum Beispiel ja ganz anders ist. Das ist ja weltweit dann gehypt, so. Und da sehe ich aktuell in Deutschland so im Streetwear-Bereich nicht das richtige Äquivalent dazu.
Aber warum gibt's das nicht?
Ja, das ist die gute Frage, weil es hier, glaube ich, einfach schon immer eine andere Form von Kultur gab, Jugendkultur, Subkultur. Ich meine, was ist denn eine klassische deutsche Jugendkultur?
So. Mofa fahren.
Mofa fahren, ja. Autos schrauben vielleicht. Ich meine.
Autoschrauben, ja.
Das ist tatsächlich nicht unrelevant.
Techno ist einfach ein großes Ding in Deutschland auch gewesen. Ja. Auch wenn es natürlich aus Detroit kommt, aber.
Ja, ja. Aber irgendwie ist ja alles eher im Ausland vor Ort.
Wir haben viel geguckt, was überall anders passiert. Und dann versucht, das für uns zu adaptieren. Mal besser, mal schlechter. Und dann zusammenzubringen, vielleicht auch mal eine Mixtur zu kreieren. Thema Eurodance zum Beispiel, da sind wir ja extrem stark gewesen.
Ja.
Immer mit einem Trash-Faktor versehen, aber trotzdem ist erfolgreich. Wenn Nike dann aber auf eine britische Brand wie Cortez guckt, warum tun sie das nicht mit gefühlt ein paar hundert Kilometer rüber dann zu Peso oder 6PM?
Weil ich glaube, dass und auch das ohne das Werten zu meinen, dass Nike bei den Brands, die es in Deutschland gibt, so ein gewisser Coolness-Faktor abgeht. Ich glaube, es hat eine andere Strahlkraft. Es ist vielleicht ein anderes Zielpublikum. Es ist dann vielleicht nicht so, dass super coole, diverse, subkulturelle Zielpublikum. Es ist ja schon eher mainstreamig, was die Brands in Deutschland so ansprechen. Was ja auch völlig okay ist und das auch wieder wertfrei gemeint ist. Aber ich glaube, Nike möchte ja schon immer, oder nicht nur Nike, auch andere Brands in der Größenordnung, die wollen ja schon immer the coolest of the cool haben. Die Leute, die ganz vorne sind, die Speerspitze, die Tastemaker und das sind die Brands, die es in Deutschland gibt, halt eben nicht.
Spannenderweise ist Nike ja eigentlich selbst aktuell gar nicht mehr so der Tastemaker.
Das ist richtig.
Das heißt, sie müssen sich die Leute noch stärker reinholen, um dann diese Abstrahlkraft von denen zu bekommen.
Absolut. Und dann aber auch die entsprechenden Produkte haben. Die ist, wo Nike sich jetzt natürlich, sei es selbstverständlich oder nicht, aktuell natürlich auch schwer tut. Ich meine, die haben eben gerade nicht Basketball-Silhouetten bei Jordan. Es ist einfach nicht das Ding gerade. Und eine Brand wie die Jordan Brand, ich meine, was sollen die sonst machen? Ich meine, die machen halt Basketballschuhe. So. Die können jetzt ja nicht auf einmal irgendwelche Terrace-Schuhe sich ausdenken und das authentisch verkaufen. Das ist natürlich dann immer ein Problem der Zeit und des Trends, der gerade vorherrscht. So, das ist dann, wenn du halt zu spezialisiert bist, dann musst du natürlich dann durch solche Zeiten auch irgendwie durch.
Kriegen sie ihn aber wieder zurück 2025 mit 40 Jahre Jordan 1?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist, hat, also möchte Nike natürlich, beziehungsweise Jordan Brand, ganz klar, das ist, der Jordan 1 wird natürlich ein großes Thema sein in diesem Jahr, logisch. Für die ist es ja tatsächlich auch so habe ich es mal auf dem letztes Jahr in Paris bei einem Meeting beim Nike Summit gehört. Die stellen das so ein bisschen auf eine Stufe als Design-Icon, wie ein Eames Launch Chair oder wie ein braunen Reisewecker, sowas halt.
Interessanter Take.
Interessanter
Take. Wird sich Peter Moore sicherlich drüber freuen, als ja. Er ihn damals gemacht hat.
Finde ich jetzt auch nicht mega, mega abwegig. Ist hochgegriffen. Aber ey, man kann ja auch hochgreifen, um halt...
Naja, also...
Aber,
ja, schon in einem Maße. Es gibt halt eine Handvoll Sneaker-Silhouetten, die man durchaus als Klassiker bezeichnen kann. Absolut. Und die es erstmal auch geschafft haben müssen, 40 Jahre zu funktionieren. Und
da gehört der Air Jordan 1 sicherlich dazu.
Ja, ne? Adidas Superstar.
Absolut.
Converse Chuck Taylor.
Adidas Superstar wird dieses Jahr auf jeden Fall ein Thema werden. Das ist relevant. Aber ja, Air Jordan 1... Das Problem ist, glaube ich, dass nur weil es ein Jubiläum ist, das reicht nicht aus. Das hast du auch schon bei anderen Silhouetten von anderen Brands in der Vergangenheit gemerkt. Nur weil es jetzt das 25-jährige, 30-jährige oder was auch immer für ein Jubiläum ist, reicht es nicht aus, um dann auf einmal relevant zu sein. Da kommen einfach viel mehr Faktoren rein, wie ein gewisser Zeitgeist einfach, der vorherrscht. Und wenn der Zeitgeist einfach nicht vorsieht, dass, keine Ahnung, High-Top-Sneaker irgendwie en vogue sind, dann nützt es auch nicht, dass es 40 Jahre Jubiläum ist. So.
Also Jordan 1 Mule.
Ja, gut. Wäre irgendwo auch zeitgemäß. Ich weiß nicht, ob ich das sehen möchte.
Ich kann dir sagen, ob du das sehen möchtest. Das möchtest du nicht, nämlich nicht sehen.
Ja, ich habe kein Problem mit Mules an sich, aber auch da kann man die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, finde ich. Muss man halt gucken. Das Problem ist, finde ich, und das Problem gibt es meiner Meinung nach häufiger bei Brands, die halt einen gewissen Style zurückbringen wollen, der Zeitfaktor zwischen den verschiedenen Perioden, sag ich mal. Ich meine, wann war das letzte Mal der Air Jordan 1 richtig hype? Vor 3 Jahren noch? 4 Jahre?
Ja, so 18, 19, 20, bestimmt dann auch nochmal 2021. Genau. Ja, ganz so lange ist das nicht her.
Ganz der lange letzte, ist nicht her.
Der letzte Retro vom Jordan 1 Bred war 2018. Das sind dann jetzt auch nur 7 Jahre.
Ja, und das ist es halt. Ich meine, klar, die Zyklen werden immer kürzer, das muss man auch sagen.
Auf jeden Fall. Ja.
Aber ich glaube, so ein Zyklus, was jetzt so Schuh- oder Sneaker-Styles betrifft, da sind 7 Jahre, glaube ich, noch nicht lange noch. Und vor allen Dingen muss man auch bedenken, der Markt ist nicht bereinigt worden. Du kannst ja immer noch Air Jordan 1 kaufen. So. Und solange das der Fall ist, finde ich, ist es ultra schwierig, dann auf einmal wieder einen Hype zu kreieren auf ein Modell, was die ganze Zeit verfügbar ist, was aber keiner haben möchte.
Ja, überspitzt gesagt. Eine Frage, die wir ja auch immer haben, ist, sollte ein Klassiker, der eh als Retro aufgelegt wird, in Regelmäßigkeit verfügbar sein. Sprich also, sollte man immer einen Nike Air Max 1 OG Red im Laden stehen haben können, immer ein Adidas Superstar schwarz-weiß, immer ein New Balance 992 in Grau. Sollte es das immer geben oder bist du eher an dem Punkt, dass du sagst, nee, es gibt die Momente dafür und dann muss das auch wieder, wie du gerade sagst, bereinigt werden, komplett aus dem Markt verschwinden, komplett aus dem Sortiment, um dann später wieder zu kommen, weil die Leute dann auch wieder Bock haben. Wo fängt man an, wo hört man auf?
Die Frage ist ja natürlich, was ist der Anspruch? Also aus welcher Perspektive sieht man das auch? Ich denke schon,
natürlich, klar.
Um einen gewissen Demand zu generieren, muss man das schon so machen. Da muss man es limitiert halten. Also das ist ja einfach das
Marketing einmal eins. Ne?
Ja, also klar. Das ist ein kompletter No-Brainer eigentlich. Und von daher denke ich schon, wenn du möchtest als Brand, dass halt irgendein Produkt halt irgendwie gehypt wird oder eine Relevanz kriegt, da musst du es natürlich verknappen, logisch, da musst du es vom Markt nehmen, da muss man natürlich entweder auf den Moment hinarbeiten oder den Moment abwarten.
Oder Glück haben.
Oder Glück haben.
Oder einfach alles.
Oder alles, genau, wo das dann wieder relevant wird und dann kannst du das Produkt dann wieder auf den Markt schieben. So. Eine coole Story drum erzählen, wie ist das? Natürlich auch nicht komplett durchdrehen und die irgendwas dazu ausdenken, was unauthentisch ist, was auch schon in der Vergangenheit vorgekommen ist, wo versucht wurde, dass irgendwelche Produkte in irgendeinen Kontext zu packen, wo es meiner Meinung nach irgendwie null Sinn gemacht hat. Mhm. Ich möchte hier keine Brands nennen, aber...
ich wollte gerade schon fragen.
Woran ich mich immer gestört habe, ist, dass manche Brands immer nicht nachhaltig oder langfristig agiert haben bei sowas, sondern sehr kurzfristig auf ein gut funktionierendes Testimonial. Keine Ahnung. Künstler XY hat gerade Hype, wir machen eine Kollabo mit dem auf dem Modell, um das Modell zu pushen. Okay, das hält dann ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr und dann ist es wieder vorbei. Der Künstler ist nicht mehr angesagt, Produkt ist nicht mehr angesagt. Ja, da hast du kurz mal Cash Grab gemacht, so, aber für mich ist das keine nachhaltige Marketingstrategie oder Brandbuilding oder Produktbuilding-Strategie so. Wo ich sagen muss, andere Brands, die machen das halt viel besser, die pflanzen die Saat sehr früh in gewissen Kulturen, dann wächst das und dann wird es, dann bleibt es relevant. Dann wollen die Kids aus der Kultur, Subkultur, aus dem Bereich, wo auch immer, für die ist es eine Identität auf einmal. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da mache ich jetzt nicht mehr, das macht, hat Nike früher aber sehr, sehr gut gemacht. Keine Ahnung, Beispiel TN, keine Ahnung, oder sowas wie auch überhaupt nicht mal Modell und deins wahrscheinlich auch nicht, der Air Max 270. Ist eine ganz andere Zielgruppe, als wo wir uns bewegen, so. Aber auch da, das ist wunderbar. Da sind genau die richtigen Rapper zum Anfang gesiedelt worden. Da sind genau die richtigen Leute irgendwie, haben da stattgefunden. Und dann sickert das durch und das hat dann einfach eine Relevanz bei den Kids, so.
Und warum ist das passiert? Weil es Leute in den Entscheidungspositionen gab, die sich damit beschäftigt haben, genau. Und die ein kulturelles Verständnis haben. Die absolut. Können sicherlich auch ganz großartig mit Zahlen. Im besten Falle können sie aber noch ganz großartiger mit Kultur. Und eben. Wenn das dann verloren geht bei einer Marke, und ich glaube, das hat Nike auch sehr nach außen gezeigt, dass sie das verloren haben, ja. Dann passiert genau das, was eben passiert ist.
Genau.
Siehst du für Nike 2025 bessere Vorzeichen?
Also, ich glaube, das wird auf jeden Fall wieder nach oben gehen. Also die werden die Kurve schon kriegen. Dazu sind sie auch einfach viel zu groß und haben da viel zu viel Power auch, um das irgendwie zu verkacken, sag ich mal. Und mit der Wechsel der Personalie haben sie auch schon den ersten Schritt gemacht. Es wird aber noch ein bisschen dauern, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie es in 2025 schon schaffen werden, wieder zur alten Stärke zurückzufinden. Ich schiele eher Richtung 2026, so Mitte 2026, Ende 2026 vielleicht, um wirklich wieder da zu sein, wo sie mal waren. So zu Zeiten von The Ten, Virgil Abloh, wo sie wirklich wieder ultra relevant wurden. So.
2026 hätten wir dann auch wieder Sportgroßereignisse, die absolut, wir ja. Im letzten Jahr ja hatten, ja. Unter anderem mit der Europameisterschaft im Fußball und den Olympischen Spielen, beides Dinge in Europa, respektive sogar eins hierzulande. Das haben wir in 2025 jetzt eher weniger.
Ja, wir haben die Basketball-EM, aber ja, das ist...
Ich meine Ende des Monats ja auch die Handball-WM, aber jetzt ja, mal abseits von Olympia und Europameisterschaft, das sind ja nun mal eben große Dinge und klar, genau. Wir haben eine wiederkehrende Super Bowl, wir haben eine wiederkehrende Meisterschaft in der NBA, NHL, NFL, was auch immer. Ja. Aber was können denn Brands oder was glaubst du, was Brands aus deiner Sicht 2025 stattdessen machen werden? Es war ja ein wirklich sehr fokussiertes Sportjahr 2024 für viele.
Ja, absolut. Also im Sportbereich wird es halt dünn, das stimmt schon. Ich meine, klar, Individualsport, Running ist natürlich ein Riesenthema, wissen wir auch.
Also das bleibt für dich 2025 auch?
Ja, auf jeden Fall. Also das... Ich glaube, es war erst der Anfang, mit so wie es halt letztes und vorletztes Jahr war. Es wird ja immer größer. Das Gute ist ja auch, dass es halt einfach ultra inklusiv ist. Und ich finde, es ist halt auch, entspricht auch einem gewissen Zeitgeist, des sich nicht festlegen müssen. Ich finde, unsere Gesellschaft aktuell ist. Das ist das Mindset, so man legt sich halt nicht fest, keine Ahnung, das kann von Dating, alle haben nur noch Situationships, man legt sich nicht auf einen gewissen Stil fest, man macht hier, macht da und so ist es beim Running letztendlich auch, im übertragenen Sinne, ein bisschen abstrakt gedacht vielleicht, aber jeder kann laufen, wenn er Bock hat, aber auch es lassen. Man kann es in der Gruppe machen oder auch nicht, man muss nicht, es ist sehr, sehr individuell und ich glaube, dadurch entsteht eine gewisse Unverbindlichkeit, die so unserem aktuellen gesellschaftlichen Zeitgeist entspricht. Ich glaube, das ist auch ein großer Erfolgsfaktor von diesem ganzen Running-Thema. Wird auf jeden Fall immer noch relevant sein, relevanter werden wahrscheinlich und bietet natürlich auch eine ultra gute Plattform für Brands stattzufinden, sei es über Produkte, sei es über Events, sei es aber auch über Sachen wie dann auch abseits von Fashion, wie, ich meine, klar, diese ganze Kaffee- oder Pizzakultur im Running-Bereich. Und ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich bin nicht der Einzige natürlich, letztes Jahr, dass Running oder Berlin Marathon ist die neue Fashion Week gewesen. So. Ich war auf diesem High Snobiety New Balance Event, wo auch so ein Panel Talk war. Und ich kam da rein und dachte mir so, wow, was ist denn, also ne, nur so fashionable people. So. Ich dachte mir so, was ist denn hier los? Aber es ging ja eigentlich um den Berlin Marathon. Aber es war wie ein Fashion-Event.
Da würde man normalerweise so Nylon-Shorts und irgendwie ein T-Shirt erwarten und dann Laufschuhe eben. Aber ich glaube,
ganz so krass sei ich nicht.
Aber ich meine, das Ding ist halt schon lange nicht mehr so.
Das ist lange nicht mehr so, genau. Und das ist halt einfach, das zieht halt Kreise und das wird halt immer kommerzieller werden. Ich glaube, das ist eine große Opportunity nach wie vor für Brands, die sie auch schon wahrnehmen. Aber bis abseits davon, na klar, so US-Sports wird hier auch gefühlt immer populärer. NFL ist, finde ich, krass gewachsen.
Und wir kriegen Spiel nach Berlin.
Wir kriegen Spiel nach Berlin, aber 26, glaube ich, ne?
Was, nicht 25?
Oder ist es 25 schon? Weiß ich gar nicht genau. Aber das ist natürlich im sportlichen Bereich sicherlich ein Thema. Auch da nochmal Anekdote von gestern aus dem KDW.
Da war ja viel los. Viel los im KDW.
Die haben
da
irgendwie so eine neue Abteilung, eine Sportabteilung,
okay.
Die ich noch gar nicht kannte. Ich war schon länger nicht da. Und da war eine ganze Abteilung nur NFL-Kram. So, und auch ganz gute Sachen dabei. So dachte ich mir so, okay, krass. Ist auf jeden Fall ein relevantes Thema. Ansonsten, was können die sonst machen? Halt die Cultural Leader finden, ins Klein-Klein gehen, die Communities finden, dort stattfinden. Das ist halt so, glaube ich, der Schlüssel. Was natürlich auch nicht einfach ist, weil die wachsen ja auch nicht wie irgendwas auf den Bäumen und gibt es nicht wie Sand am Meer. Die musst du auch erstmal finden. Solche Lichtgestalten gibt es überall auf der ganzen Welt, in jeder Szene. Aber A, müssen die Bock haben, mit deiner Brand auch was zusammen zu machen, ohne halt ihre Authentizität zu verlieren. Und B, du musst erstmal finden und keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist ein großes, großes Key-Thema, sage ich mal. Also die klassische Künstler-Kollabo, Musiker-Kollabo, weiß ich nicht.
Ich glaube, das ist so gelernt mittlerweile. Wir werden es einfach haben. Es werden ein paar Sachen cool funktionieren. Es werden ein paar Sachen vielleicht nicht funktionieren.
Aber es wird nicht sein, dass man sagt so, oh krass, das ist es jetzt.
Ja, damit hätte ich ja jetzt nie gerechnet.
Genau. Ich meine, man sieht es ja auch an vielen Produkten, so aus solchen Kollabos, die noch okay funktionieren, aber jetzt auch nicht mehr der ultra heiße Scheiß sind. Also von daher.
Man muss auch sagen, man hat natürlich jetzt auch viel gesehen in den letzten Jahren. Das Rad neu zu erfinden ist sicherlich schwierig. Vielleicht muss man das Rad aber gar nicht neu erfinden. Vielleicht muss man das Rad nur schön laufen lassen. Also das kann man natürlich auch. Und natürlich gibt es immer wieder unterschiedliche Positionen als Brand. Du sagst ganz richtig, man muss wirtschaftlich denken, man will Gewinne machen. Da sagt man natürlich als Endkonsument, Konsumentin vielleicht auch mal so, Leute, das juckt mich jetzt gar nicht. Vielleicht geht's mal um das Produkt, dann geht's um die Qualität, dann geht's der einen Brand vielleicht gar nicht um die Qualität, sondern um den Hype. Dann geht's dem Konsument wiederum um den Hype und nicht um die Qualität. Also es gibt ja unterschiedliche Aspekte, mit denen man arbeiten kann. Und das ist ja eigentlich auch total toll, denn wenn ich wieder darauf zurückkomme, dass wir beiden ja früher uns irgendwelche VHS-Kassetten von den Brüdern unserer oder den Großbrüdern unserer Freunde ausleihen mussten, heute haben wir ja die Möglichkeit, alles zu konsumieren und über alles, auch alles in Erfahrung bringen zu können. Aber ich glaube, damit einher geht auch nochmal das stärkere Verständnis für einen selbst, plus auch die eigentliche Suche und die Umsetzbarkeit. Wo man früher, ich sage jetzt überspitzt, nichts hatte und das, was man kriegen konnte, geschätzt hat und für sich vereinnahmt hat, hat man heute das gefühlt alles und dann aber wiederum den Kampf zu verstehen, was genau davon ist jetzt für einen wirklich das Richtige?
Ja, es ist auch eine Überforderung, ganz klar. Also es ist einfach ein ganz krasses Überangebot auch an Sachen. Und ich verstehe auch, dass man da halt auch überfordert sein kann. Es ist alles Fluch und Segen. Ich finde schon, wie du schon richtig sagst, dass die Sachen, die man sich irgendwie erarbeiten musste, wie auch immer, dass dafür eine größere Wertschätzung dann da ist.
Eine Haltbarkeit,
ja. Genau. Und wenn du jetzt einfach nur zweimal klicken musst und dann ist es schon am nächsten Tag und vielleicht sogar same day bei dir vor der Haustür, dann wird es auch austauschbarer in einer gewissen Art und Weise.
Und dann haben wir wieder das Thema Fast Fashion und das, was da halt bei Temu und Shein und so weiter passiert.
Ja. Wasch dir bitte den Mund aus nach den Worten.
Genau.
Deswegen wird es halt, glaube ich, auch umso wichtiger, sich selber damit auseinanderzusetzen, die richtigen Stories zu erzählen, die richtigen Storys zu verstehen und für sich zu erkennen auch und keine Ahnung. Und zu filtern. Ich glaube, filtern ist ein ganz, ganz großes Thema dann auch so. Man muss auch, glaube ich, so ein bisschen gucken, was ist jetzt davon wirklich relevant, was man so alles sieht und was ist eigentlich nur, findet nur im virtuellen Raum statt. Ich meine, wir haben 2024 war es ja der Chors von Gorbcore, Blowcore, Ballettcore, Goblincore, I don't know.
Ballettchor fand ich noch mit am besten, ehrlicherweise.
Ey. Aber, ganz ehrlich, ich meine, selbst in einer Stadt wie Berlin, ich weiß nicht, ob ich jemals hier irgendeine Person gesehen habe, die so in diesem richtigen Ballettchor entsprechen würde.
Nein, es war immer eine Mixtur. Es wurde dann immer als Chor bezeichnet, aber es war kein Chor. Das war dann immer eine Mixtur von unterschiedlichen Dingen.
Eben, das sind alles Trends, die irgendwie gefühlt nur auf TikTok stattfinden oder nur in der virtuellen Welt. Klar, auf der ganzen Welt bei über 8 Milliarden Menschen, da gibt's dann sicherlich auch irgendwie 20.000, die das geil finden. Und die siehst du dann auf TikTok und du denkst, das ist der Trend. Aber in der Realität, auf der Straße, okay, wo sind die Leute? Deswegen, da finde ich, muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein und unterscheiden, was ist jetzt wirklich ein Trend, also Trend, der auch real stattfindet. Und was ist halt durch Internet, durch Social Media einfach zu einem Trend gepusht worden. Da... Ich finde, das ist auch eine Herausforderung, auch für Brands natürlich, zu gucken, was in was für eine Richtung gehen die, was für Produkte sollen wir produzieren und so weiter und so weiter. Da muss man halt auch nochmal ganz klar differenzieren. Und das ist, glaube ich, ein Skill, der jetzt nicht nur auf Fashion bezogen erlernt werden muss, sondern halt auf alles, Politik, alles, was man im sozialen Netzwerk sieht. Stichwort Fake News und so weiter. Das ist ganz, ganz schwierig. Und da muss man wirklich genau gucken. Und vor allem mit zunehmendem Fortschreiten von KI auch. Jetzt gibt es die ersten KI-Profile auf Instagram. Komplett von Meta generiert. Ich meine, why? So.
Wahrscheinlich, weil es geht.
Weil es geht, genau. Ja. Deswegen, da muss man halt.
Aber einfach, die Frage ist ja, nur weil es geht, muss es dann auch eben, so sein. Genau,
das ist es halt. Und da muss man halt. Muss jeder für sich auch gucken, was macht man damit und wie filtert man das und differenziert man das?
Halten wir fest, wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, von denen vielleicht aber nicht alle unbedingt auch ganz toll sein müssen. Jeder muss das für sich selbst herausfinden. Man hat aber eine Bandbreite an Brands und Styles, die man picken kann. Man kann Instagram und TikTok aufmachen und sich inspirieren lassen. Man kann aber auch TikTok und Instagram wieder zumachen, weil man davon genervt ist. Man geht raus auf die Straße, sieht gut angezogene Menschen oder sagt, ich sehe sowieso viel besser aus als alle anderen. Man kann sich damit beschäftigen. Man muss es vielleicht aber auch gar nicht, weil wiederum 2 Tage später schon der nächste heiße Scheiß und die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird und man befindet sich in einer riesigen Mixtur, in der man am Ende des Tages seinen Spaß und seinen Weg finden muss und auch wahrscheinlich sollte. Aber Jens, sag mal, 2025, wie findet man denn den Spaß?
Wie findet man den Spaß? Ja, also klar, ich meine, an Social Media wird man wahrscheinlich gar nicht vorbeikommen, aber auch da, ich glaube, man muss gucken, dass man die richtig kuratierten Plattformen findet. Sei es online als auch in real life. Letztendlich muss man sowieso, und das ist das, was ich immer allen raten würde, und auch vielen fällt das natürlich gerade am Anfang schwer, man muss halt gucken, dass man das findet, was einem wirklich selber ernsthaft gefällt. Wo man wirklich merkt, ey, das finde ich geil, das ist meins, und nicht das, was irgendwie alle anderen geil finden oder was von irgendwem gesagt wird, dass das jetzt das Ding sei. Man muss es für sich selber rausfinden. Diese Form von Individualität ist natürlich nicht einfach. Klar, dann gibt es sowas, es gibt natürlich auch sowas wie irgendwelche Discord-Channels, in denen man sich rumtreiben kann, wo man halt vielleicht Gleichgesinnte findet, wo man sich austauschen kann. Sowas kann was sein. Community-Gatherings. Ja, es ist schwer. Also es ist wirklich schwer, da den richtigen Weg zu finden. Ich glaube, den gibt's nicht. Also da muss man halt einfach mit offenem Auge und einer gewissen kritischen Meinung muss man durch die Welt laufen einfach.
Und das Modejahr 2025 wird ein gutes?
Ja, ich denke schon. Ich glaube schon, es wird spannend. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es gerade so ein bisschen ich will nicht sagen eine Umbruchphase, das vielleicht nicht, das ist zu viel gesagt. Aber durch diese ganze Hybridisierung, sage ich mal, werden da, glaube ich, insgesamt so ein paar mehr Möglichkeiten aufgezeichnet. Sowas wie Layering wird dafür ein großes Thema sein, wo man ja auch sehr viel mit spielen kann, was man auf sehr vielen verschiedenen Bereichen halt machen kann, wodurch sich Möglichkeiten ergeben. Thema Nachhaltigkeit, nach wie vor wichtig, leider immer noch viel zu stiefmütterlich behandelt, also schließe ich mich auch nicht aus. Ist jetzt auch nichts, was mich täglich umtreibt, so. Aber ja, in der Richtung. Also ich glaube schon, und gerade weil jetzt, was wir auch am Anfang gesagt haben, dass es jetzt halt so die Möglichkeit gibt, wieder im Kleinen anzufangen, dass dieser Überdruss von diesem ganzen Fashion-Streetwear-Thema im Mainstream halt da ist, dass man dann dadurch die Möglichkeit hat, im Kleinen wieder neue Sachen zu erschaffen. Das, finde ich, ist etwas, was 2025 auf jeden Fall auch nochmal interessant und spannend werden könnte.
Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was die nächsten Monate bringen werden. Wir haben ja auf jeden Fall noch 11 und ein bisschen was vor uns. Also von daher noch ganz, ganz viel Zeit, um zu schauen, ob all das, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, so eintritt, beziehungsweise wie es sich verändert, wie es sich ausgestaltet. Und ich bin mindestens eins sehr gespannt.
Das bin ich auch. Ich meine, die magische Kristallkugel hat keiner von uns. Sind ja auch alles nur Ideen und...
Wir sind doch auch nur irgendwelche Typen, die sich vor irgendwelche Mikros und irgendwelche Kameras setzen, um irgendwas zu machen. Also von daher.
Mal gucken.
Aber
wir machen das Beste draus.
Wir machen das eh immer das Beste draus, aber es war mir eine ganz große Freude, dass ich heute die Episode mit dir teilen durfte. Also wir die beiden Typen waren, die vor Mikrofon und Kamera sitzen durften.
Das hat mich auch sehr gefreut.
Deswegen, Jens, vielen Dank, dass du dabei warst. Und an alle euch da draußen, tut euch und uns einen Gefallen. Natürlich positive 5-Sterne-Bewertungen. Abonnieren da, wo ihr abonnieren könnt. Like und Kommentar geben da, wo ihr das tun könnt. Ihr wisst, euer Support ist Gold. Auch 2025, deswegen vielen Dank an dieser Stelle und dafür. Und teilt doch auf jeden Fall das, was wir hier machen, mit einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker, Streetwear und all das, was wir hier besprechen, interessiert. Das würde mich sehr freuen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, passt auf euch auf, lasst euch gut gehen. Macht's gut.
Ciao.